Die heutige Ausgabe von Bussifussi wird Ihnen präsentiert von kappa.net, dem bestesten Internetdienstleister Österreichs, mindestens.
Liebe Haarbacherinnen, liebe Haarbacher, freut mich besonders, dass ihr heute zur Einweihung unseres neuen touristischen Gegenstandes so zahlreich erschienen seid. Es sind alle Parteien vertreten, alle Gemeinderäte der ÖVP, die anderen sind da eh wurscht. Franz, gib her den Gürtel. Kraft meines Amtes als Bürgermeister der Gemeinde Morbert-Habach eröffne ich unsere neueste touristische Errungenschaft, den Gürtelpol. Und im Unterschied zu dem Schaß in Wien hat er nicht einmal was gekostet. Schönes Baden! Guten Abend, guten Morgen, gute Nacht, gute was auch immer, Mahlzeit. Wir sind wieder da. Sommerpause ist vorbei. Herzlich willkommen bei Bussifussi, das Leben ist kein Ponyhof. Zweite Staffel, Folge 1. Und wir fangen gleich mit einem ordentlichen Gast an, frei unter dem Motto, Wien muss ein Ponyhof werden. Wir haben uns gedacht, wir sitzen da herum in der Corona-Pandemie, laden wir uns doch ein paar Wiener auf ein, damit die uns ein bisschen erklären, was da eigentlich das Sinnvolle und Sinnlose an diesem Wahlkampf ist. Der Chef ist gleich heute selber als erster da, Bürgermeister Michael Ludwig, heute bei Bussifussi, und ich kann Ihnen vorab schon sagen, der Hugo hat ihn wirklich sehr, sehr gern. In den nächsten Wochen kommen dann noch Kandidaten anderer Parteien, die kandidieren, ja, bis auf die rechten Neppen, die laden wir nicht ein und den Strache auch nicht, weil mit Klosterneuburger rede ich nicht. Ja, jetzt nichts gegen Klosterneuburger. Klosterneuburg ist wahnsinnig schön. Die meisten Leute, die dort leben, leben ja wirklich dort. Das Sommerloch ist ja jetzt ausgefüllt worden vom Herrn Strache und von der Philippa. Es war ja fast mitleiderregend. Und damit er jetzt doch kandidieren kann, hat sie, könnte man so lob sagen, den spanischen Inselstraßenkötter auf die Straßen gesetzt. Ne? Wobei, man weiß ja gar nicht, wo die wohnen. Nicht? Er ist gemeldet im 3. Wiener Gemeindebezirk, sie ist gemeldet im Burgenland, das Kind ist gemeldet im 13. Wiener Gemeindebezirk. Und in Klosterneuburg, wo die Partei bis vor kurzem noch 2.500 Mietzuschuss für die Villa zahlt hat, wohnt nur das Hunzi. Dem geht sicher genauso gut wie dem Hugo. Apropos spanischer Straßenkötter, wir müssen ein bisschen aufpassen, was wir sagen. Also es ist ja nicht so, dass man heute einfach das sagen kann, was man sich denkt, und dann wissen Sie, Freedom of Speech und so, gibt schon, aber gibt Grenzen, und dann gibt es Leute, die wissen nicht, wo die Grenze ist, und einer davon ist der Evgeny Dönmez. Der Evgeny Dönmez ist kein, weiß ich nicht, Halal-Schlachter aus Linz-Urfa. Nein, der Evgeny Dönmez ist ein ehemaliger Politiker. Ehemalig deshalb, weil er auf Twitter geschrieben hat, nachdem er von den Grünen zu den Türkisen gewechselt ist, ins Team des Erlösers Sebastian Kurz, hat er gemutmaßt, der Frau hat die Karriere quasi eh nur gemacht, da weiß man eh warum, wenn man sich die Knie anschaut. Also ein ganz ein netter Mensch. Und dieser nette Mensch, den haben wir ein bisschen verarscht mit einer Wuchtel, weil wir gesagt haben, rechtsextreme Türken oder wie wir in Österreich sagen, Evgeny Dönmez. Der Evgeny Dönmez ist weder rechtsextrem noch ist er Türke, weil sonst könnte er nicht im Nationalrat gesessen sein und auch nicht in der Politik gewesen sein, weil dafür muss Österreicher sein. Und rechtsextrem, die Wuchtel muss er sich gefallen lassen, weil er sich mit Identitären gemeinsam in ein Asylwerberheim in Linz begeben wollte, weil er mit rechtsextremen Medien gesprochen hat, weil er letztlich für eine Partei kandidiert hat, die den UNO-Migrationspakt abgelehnt hat und vieles mehr. Und abgesehen davon, wieder einmal Beweis, dass Rechte keinen Spaß verstehen, aber hey, was soll ich noch sagen, ich habe mit Gerald Großer Sendung gemacht. Wir werden Sie am Laufenden halten, der Evgeny Dönmez wird jetzt von mir gefördert, das ist jetzt mein Lieblingspatenkind. Ich kenne das ja, ne? Du kriegst alle 3 Monate einen Brief vom Patenkind, vom Job, Musik, ist schon wieder gewachsen, geht ihm gut, hat genug zum Essen. So was ähnlich möchte ich jetzt mit dem Evgeny Dönmez machen. Der Evgeny Dönmez, der glaubt, er kann von uns armen, freischaffenden Künstlern 20.000 Euro haben, weil wir eine Wuchtel über ihn gemacht haben. Ich meine, wenn ich eine Wuchtel über einen Trump mache, lass ich mir einrennen über einen, den eh kein Sau mehr kennt und der keinen interessiert. Da muss man einmal ein Geld zahlen, dass ich den Namen überhaupt erwähne. Aber fair enough, dafür gibt es einen Rechtsstaat. Schauen wir mal, ob eine Satire-Sendung auch als solche erkannt wird und vielleicht, ja, wendet sich noch alles zum Guten. Wir halten Sie am Laufenden. Den Evgeny Dönmez jetzt damals ein bisschen fördern. Wir geben ihm eine eigene Rubrik bei uns in der Sendung. Wir werden jede Woche darüber berichten. 10 Sekunden nur für Evgeny Dönmez, was er für einen Beitrag geleistet hat, damit wir unser schönes Land wieder nach vorne bringen und was er in seiner politischen Arbeit dafür geleistet hat. Von den 10 Sekunden brauche ich ungefähr 9 für die Einleitung und den Namen Efkan in Dönmitz und dann ist halt eine Sekunde Schweigen. Gut, das hält mir jede Sendung aus. Aber zurück, wir waren ja beim Herrn Strache. Lothen Strache, bitte Rudi, Lothen Strache, mit dem ist das so ein super Gespräch, mit dem kannst du super streiten. Ja, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, ich habe nie mit Strache gestritten, weil er bisher jede Einladung abgelehnt hat, aber es gibt auch Grenzen und die gibt es auch für diese Sendung und da sind mein Team und ich einer Meinung. Wir geben niemanden eine Fläche, der unsere Republik verhökern wollte, der bis heute nicht dazu steht, dass er als Jugendlicher mit Neonazis im Wald gespielt hat, irgendwelche Neonazi-Widmungen eingeschrieben hat in Bücher und bis heute immer nur das zugegeben hat, was man ihm nachweisen können hat. Also der Herr Strache ist vielleicht ein Unterhaltungsprogramm bei den Sommergesprächen im ORF oder in der ZIP 2. Man sieht eh, die vor dem Kran herumzünden, irgendwelche Feier. Wir machen das bei uns bodenständig da am Wirtshaustisch. Wir sind halt noch nah am Volk. So wie der Gernot Blümel. Der Gernot Blümel, ja, kann im Unterschied vom Team THC wenigstens, ja, wart, nur in dem Budget kann er nicht, wo er war und kandidiert und lebt, da, puh, schwierig. Schauen Sie mal. Starke Idee für ein starkes Wien. Unserer Maria Hilf noch lebenswerter machen, steht da unsere Idee für den Bezirk Lahnstraße. Gut, aber beim Blümel wird man eh bescheiden, wenigstens die Stadt war richtig und Zahlen sind keine drin, weil sonst war vielleicht drin gestanden, beste Schulen für unsere 3 Millionen Kinder in Wien-Lahnstraße. Gut, sonst war eigentlich nichts. Ne? Also der Sommer war so ruhig, ich weiß nicht, ich habe ein paar Sachen ausgeschrieben, es war nichts eigentlich. Sie haben viel geschrieben, Sie haben viele Nachrichten haben's geschickt, E-Mails, wo seid's, wann geht's endlich wieder weiter, wir vermissen euch schon, gespendet haben's auch weiter, danke im Übrigen, müssen wir eh wieder weitermachen. Aber sonst war eigentlich nichts los, es war nichts los die Wochen, es war so ruhig. Ja? Gut, die Commerzbank ist ein bisschen... Hat man halt nicht so genau nachgeschaut. Ja. Ich meine, das kennen sie von daheim. Ne? Sie haben 800 Millionen, aber es sind 400 einfach nicht da, wie die kehren kann und die hat irgendwie erfunden. Ne? So wie der Herr Bucher bei der Commerzbank in Mattersburg. Warum Mattersburg? Weil die Burschen dort glaubt haben, sie können in der Bank Manhattan spielen und mehr als Mattersburg hat es nicht gereicht. Und jetzt hat man nicht nur Sporer in den Abgrund mitgerissen und Firmen, sondern einen kleinen Fußballverein. Wo sich eine Frage stellt, was genau im Duden eigentlich Aufsicht bedeutet. Weil Aufsicht würde bedeuten, dass die Finanzmarktaufsicht, die Nationalbank und andere Institutionen des Staates drauf schauen, dass sowas nicht passiert. Und wenn eine Bank hunderte Millionen erfindet, die es gar nicht gegeben hat und dann noch dazu hunderte Namen aus Telefonbüchern raufschreibt, die angeblich Kredite bei dieser Bank haben, und das kann auffallen, da wird ordentlich geprüft worden sein, aber der Skandal ist natürlich ein anderer. Niemand hat was mitbekommen. Und es muss aufgeklärt werden, sagt der Häuptling verletzte Stimme. Und damit hat Häuptling verletzte Stimme Hans-Peter Doskozil durchaus recht, weil so eine Sauerei habe ich mein Leben noch nicht gesehen, dass auf einmal hunderte Millionen gar nicht da sind, sich wie in Luft auflösen, weil die Behördenaufsicht nicht funktioniert. Gut. Dem Blümel war es passiert, dem Bucher ist auch passiert. Aber sonst war eigentlich, war was, Commerzbank war, sonst war eigentlich nichts. Der Anschober war ein bisschen verhaltensauffällig, dem haben sie die falschen Teesorten gegeben. Der trinkt dann einmal den lila Laune Gute Morgen Tee. Ist ja quasi, ja, ich weiß nicht, der ist immer lieb. Kennen Sie einen Politiker, der immer lieb ist? Der Anschober ist immer lieb. Nicht lieb ist es, wenn der Herr Anschober zehntausende Österreicher 15 Stunden auf der Grenze stehen lässt, nur weil er seine Verordnungen nicht im Griff hat. Und das muss man jetzt einmal den Zuschauern auch sagen, vor allem aus dem linken Spektrum, das wird ja die Mehrheit sein. Ganz ehrlich, was wäre gewesen, wenn die Beate Hartinger Klein noch Gesundheitsministerin wäre und jede einzelne Verordnung verschissen hätte? Ich weiß nicht, was Sie gemacht hätten, ich weiß nur, ich hätte jeden einzelnen Tag den Rücktritt der Ministerin gefordert. Und beim Herrn Anschober ist man aber sehr, sehr großzügig, weil er eben so lieb ist. Lieb ist er nicht immer. Schauen Sie mal, was der den jugendlichen Österreichern, die in Kroatien auf Urlaub war, ausgerichtet hat. Nur ein paar Fakten. In den letzten 8 Tagen wurden 262 Reiserückkehrer aus Kroatien positiv getestet. Durchschnittsalter 23,5 Jahre. Rufzeichen. Mehr als 2/3 Männer. Reißt euch zusammen und übernehmt auch Verantwortung. Angeblich beendet er, wenn es so weitergeht mit den Kroatien-Rückkehrer, in Zukunft jeden Tweet eh nur mit einem freundlichen geht's alle scheißen. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Umgangston ist, den ich von einem Minister haben will, aber bitte, wurscht, wir haben andere Probleme, wir haben Corona und wir wissen zwar nicht, ob es das oder der Virus heißt, aber kommt mit dem Auto. Also, wenn das Virus einmal mit dem Auto kommt, dann muss man das Auto kontrollieren. Das ist ja gemacht worden, dann sind 15 Stunden lang die Leute im Stau gestanden, weil man das ernst genommen hat mit dem Kontrollieren und dann sagt das Ministerium, halten Sie noch fest, nein, wir wollten ja nur Stichproben machen. Was genau bringen Stichproben an der Grenze, wenn ich nicht will, dass Leute, die an Covid-19 erkrankt sind, unerkannt einreisen, weil sie dann ja das Virus weiter spreaden, wie man heute sagt auf Neudeutsch. Na nix. Aber es ist halt alles nur eine große Showpolitik. Aber ich verstehe den Anschub, ey. Regt sich total auf, weil die Leute deppert sind. Das muss ich Ihnen schon sagen. Was fahren sie nach Kroatien, wo es fast keine Fälle gibt, gute Reisewarnung gibt, aber in ganz Istrien gibt es weniger Fälle als in Österreich, beziehungsweise allein in Kärnten, glaube ich. Sie hätten auch nach St. Wolfgang fahren können, wenn sie unbedingt das scheiß Virus haben wollen. Oder Ischgl vielleicht. Man kann sie zweimal anstecken, habe ich jetzt gehört. Aber Kroatien, na warum sowas ausgefallen ist? Machen Sie Urlaub in Österreich, hat die Regierung gesagt. Da kann nichts passieren. Passiert da nichts. Nämlich nichts dagegen, dass die Infektionen nicht weiter explodieren. Und auch nichts dafür, die Bevölkerung ein bisschen angstfreier zu machen. Gehen Sie aus ins Freie. Sie müssen draußen jemanden in den Mund spucken, damit Sie den Virus kriegen können. Und der muss schlucken auch noch wahrscheinlich. Macht man nicht. Ich meine, okay, ich weiß nicht, was Sie daheim sonst machen, aber eigentlich nicht. Vor allem nicht im Freien. Wenn Sie draußen sind, im Freien kann Ihnen nichts passieren. Halten Sie einen Meter Abstand, reden Sie normal miteinander, nichts. Und wenn Sie in geschlossenen Räumen sind, in der Familie, okay, da kann man es eh nicht vermeiden, aber sonst vermeiden Sie die Ansammlungen und halten Sie Abstand. Vergessen Sie die Geschichte mit der Maske, da drückt man das Respekt vor den anderen, falls man es selber hätte, dass man nicht andere ansteckt. Aber der Rest der Geschichten, die Ihnen da erzählt wird, glauben Sie mir eins, Sie wollen das nicht haben. Es gibt Folgeerkrankungen, es gibt Langzeitschäden, das wird jetzt erst alles erforscht. Erinnern Sie, als HIV-Virus aufgekommen ist, da haben alle gesagt, naja gut, wie wird das sein? Langzeitschäden sind das Problem. Nicht das Kurzfristige, weil die Stadt Wien hat mehr als 3000 Leute aus dem Kroatien-Urlaub getestet in Teststraßen. Mehr als 70 Positive und kein einziger davon mit Symptomen. Aber selbst diese Leute können Langzeitschäden haben. Also relativ einfach, halten Sie sich an die Hygienebestimmungen. Draußen brauchen Sie überhaupt keine Angst haben. Darum hat es ja bei der 50.000er Demo keine Fälle gegeben. Bei den Innenräumen bitte Vorsicht, weil diese Aerosole hasen, die Potzen, die wir da außer sprechen oder singen, was auch immer, darum haben wir in den Kirchen das Problem. Die sind die Herausforderung. Der Rest ist wurscht. Ja, was war sonst noch? Außer, dass irgendwelche Bundeskanzleramtspraktikantinnen sie auch angesteckt haben und dass die Frau Eli Köstinger wieder Aufträge vergibt, das nicht vergibt. Und McKinsey zum Beispiel, Sie werden sich auch erinnern, hat es alles gegeben. Alles hat es in diesem Sommer gegeben. Aber gut, es gibt ja Politiker, die sagen, man soll sich Desinfektionsmittel spritzen oder einen Schnaps trinken und das hilft auch. Oder mit der Taschenlampe in den Hintern reinleuchten, weil UV-Licht mag das Virus auch nicht. Bitte schauen Sie nicht nach, ob Ihr Taschenlampe UV-Filterfunktion hat, das ist wurscht, weil glauben Sie mir, so eine große ich kann mir vorstellen, dass man so eine große Taschenlampe eher schwierig in den Mastern einführt. Ja, was darf man sonst? In Shoppingcentern bitte, da brauchen Sie keine Masken drum. Also auf den Gängen schon, in den Geschäften dann nicht. Im Wirtshaus, beim Einigen brauchen sie es, wenn sie aufs Häusl gehen, brauchen sie es auch. Wenn sie im Wirtshaus sitzen beim, brauchen sie es nicht. Wenn sie zum Anker einkaufen gehen und schnell nur ein Brötchen holen, bitte die Maske aufsetzen. Ja? Wenn sie beim Anker in die Ecken gehen, dort ungefähr sich 37 cm vom Standpunkt wegbewegen, wo sie das Kipferl bestellen und dort der Kaffeeautomat steht, und zwar Sessel, da brauchen sie die Masken nicht, weil es ist dann eine gastronomische Verabreichung eines Kaffeegetränks, da brauchen sie keine Masken. Und bitte, in den Bordellen, wo eh keiner hingeht von Ihnen natürlich. Aber wenn Sie hingangerten, theoretisch, ich frage für einen Freund, bitte die Masken nicht übernehmen. Und schicken Sie mir ein Foto, wie das beim Moralverkehr geht. Ja? Danke. Gut, so, weiter. Was war sonst noch? Der Bundeskanzler war klettern. Der hat auch Urlaub gemacht. Schöne Fotos. Haben Sie die Fotos gesehen? Mei, der klettert. Wie der klettert. Ein echtes Klettermaxi. Und die Medien waren ganz begeistert, weil der Kanzler klettern geht. Ja? Das Problem ist, die Fotos sind nur 2 Jahre alt gewesen. Im Internet hat sich daraufhin eine Challenge gebildet und entfacht sozusagen, klettern wie kurz, ein Hashtag, wissen Sie. Da gibt es ein paar lustige Fotos dabei. Der Bundeskanzler klettert auf den Mond, der Bundeskanzler klettert im Kampf gegen Godzilla. Kein Zufall, dass der Godzilla schwarz ist. Ne? Und er ist auch am Stephansdom ist er auch dabei. Und Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Kanzler, Darsteller. Happy Birthday to you. Ja, Geburtstag oder alle feiern im Waldviertel, feiert man überall, wo er geboren und aufgewachsen ist, von Bethlehem über Wien bis ins Waldviertel, wird gefeiert. Wie alt er wird, weiß man nicht so genau, das ist beim ewigen Leben schwierig, aber wir haben ein Geschenk für ihn eigentlich zwei. Erstens haben wir das Pixi-Buch dafür ihn. Mehr können wir uns leider nicht leisten. Ja, wir haben zwar von Ihnen, sage und schreibe, über 20.000 Euro in Spenden gekriegt, die haben wir am Ponyhof investiert, in Strohballen, wir haben es in unser Autorenteam, in unsere Freiwilligen, in unsere Technik. Es wird immer was hin, ein Fliegentier haben wir gekauft, da, damit nicht so viele Fliegen herin sind, die funktioniert gut, sagt der Wirt da. Ich meine, es sind trotzdem alles voller Fliegen, aber er sagt, folgt sich was viel mehr. Außerdem freut er sich, dass er jetzt ein Fliegentier hat. Wer sich auch gefreut, ist der Herbert Kickl, glaube ich. Ja, der Herbert Kickl ist ein toller Bursche, wissen Sie, das ist der da, der die Ponys zur Polizei holen wollte. Der verteilt jetzt im Wahlkampf im Freibad Burgersdorf ein Gratis-Eis. Und immer gedacht, die Burschen sind Schlecker, holen wir eigentlich was dazu zur Arbeit. Aber ich weiß nicht, man lernt ja schon als Kind, du sollst nicht mit fremden Männern ins Auto steigen, du sollst von fremden Männern keine Geschenke angreifen und dann gehst du in Spannung ins Freibad in Burgersdorf und dann steht ungefähr auf der Höhe des Hydranten derselben Größe der ehemalige Innenminister. Du bist Ausländer, du kriegst kein Eis. So fad ist der Summe in Wahrheit, dass jetzt der Schmalspur-Napoleon, der quasi Gleimitz, der kleinste Innenminister aller Zeiten, jetzt da auf Bädertour geht. Aber zurück zu Ihnen. Ohne Sie gibt es die Sendung ja nicht und das wird ja weiterhin so sein. Also ich stelle mich weiterhin völlig freiwillig und unentgeltlich in den Dienst der Sache und investiere meine Freizeit. Aber mit dem muss ich einfach was leben und daher 1 Euro pro Sendung ist so die Richtschnur. Wenn Sie mehr geben können, bitte hauen Sie eine. Wer nichts geben kann, braucht kein schlechtes Gewissen haben. Oder wer Gott nichts hat, der braucht da nichts geben, weil das ist nämlich die Solidarität, die wir meinen. Solidarisch ist ja die Birgit, weil das von Anfang an dabei. Die Birgit Dagsbrück, die Chefin des Ponyhofes, präsentiert uns jede Woche in einem wirklich sympathischen, kompetenten Ort die Tiere, die da am Hof leben. Fahren Sie mal auf, schauen Sie sich an, gehen Sie auf Facebook auf Ponyhof Holzmühle, da gewinnen Sie auch einen Einblick. Bin gespannt, was die Birgit heute für uns bereithält. Na ja, schauen wir mal raus. Hallo Birgit.
Hallo Rudi.
Wieder zurück aus der Sommerpause sind wir. Das heißt, du hast da ein bisschen Urlaub gehabt, oder?
Ja. Nein? Also Sommerpause gibt es am Ponyhof keine. Es war die Drehpause. Okay. Aber der Sommer hat es ganz in sich gehabt und ich glaube, dass es auch Corona-bedingt sehr viele Inlandsurlauber da waren. Also ja, langweilig ist uns nicht geworden, aber ich freue mich trotzdem auf über ein Wiedersehen.
Aber du freust dich, dass es wieder losgeht.
Absolut.
Ich glaube, unsere Zuschauer freuen sich auch, dass wir wieder nette Viecher sehen. Heute haben wir Indianerponys, glaube ich, so wie die ausschauen, ne?
Ja, das stimmt. Also das Spannende an dieser Rasse ist, die wirklichen Indianerponys, also die waren ja größer, die sich auch für Erwachsene zum Reiten eignen, das sind ja reine Kinderponys. Das, was ich sehr interessant finde, ist, dass die Indianer, die Ureinwohner Nordamerikas, ja eigentlich nomadisch gelebt haben.
Aha.
Und wie man das weiß, seit unserer Steinzeit war ja Tierzucht erst möglich mit der Sesshaftwerdung. Die Indianer haben dadurch keine eigene Pferdezucht betrieben in aller Regel, sondern sich ihren Bedarf halt sozusagen so, wo sie halt waren,
checkt.
Ja, genau.
Ja. Sowas. So wie im Wald.
Und, genau, und es hat ja verwilderte Pferde auch in Nordamerika dann auch zahlreich gegeben. Ja, da war ja kein Problem. Und es hat einen einzigen Indianerstamm gegeben, der am Fluss Appaloose gelebt hat. Und darum nennt man diese Rasse Appaloosa. Das kommt eigentlich von Appaloose Horse. Also ja. Es ist das A von Appaloosa ist nichts anderes als der Artikel, der englische.
Lustig.
Das ist eigentlich ein Pferd von diesem Fluss. Und das charakteristische Merkmal ist eben diese Tüpfelung. Das nennt man fachlich richtig, aha, da sitzt jetzt irgendwas, was ihn stört, irgendein Tier. Fachlich richtig nennt man diese Tüpfelung Tiger.
Tiger,
was
ja.
Was ein bisschen verwirrend ist im Deutschen, weil es ja kein gestreiftes Pferd, sondern getupftes ist. Und diese Tigerscheckung ist ein Merkmal vom Appaloosa-Pferd gewesen, oder in dem Fall, das ist jetzt sozusagen die in Europa gezüchtete oder wird auch in Amerika gezüchtet, Pony-Version für die Kleinen, hat eben auch dieses eher den eleganten Körperbau, dass das wie ein großes oder größeres Reitpferd in Miniatur aussieht und wie gesagt, diese Zeichnung, das sind Rottiger. Rottiger oder Fuchstiger kann man auch sagen, das heißt die Grundfärbung ist rot, Fuchsfarben, ja. Und Tiger bezeichnet dann einfach die
extrem
Muster.
Gutmütig, und ja. Weil die bewegen sich nicht, die sind lieb, die kannst du angreifen.
Also der Miniapalooza ist eigentlich eine Farbzucht, das heißt es gibt Typunterschiede und natürlich auch individuelle Charakterunterschiede, aber grundsätzlich ist es eine sehr, sehr umgängliche Pony-Rasse mit sehr gutwilligen, auch für Kinder geeigneten
umgängliche Ponys. Rote Tiger.
Ja, quasi. Wobei Miniapalooza gibt es in allen Farben. Also Rapptiger, dann sind sie schwarz getupft, Brauntiger, okay. Fuchstiger, Falbtiger. Also jede Grundfarbe, die es bei Pferden gibt, gibt es auch in dieser Zeichnung.
Aber weil wir keine Trotteln sind, meine Damen und Herren, ist es natürlich kein Zufall, dass da jetzt Rottiger stehen. Und umgängliche Rottiger, weil jetzt haben wir auch einen roten Tiger bei uns, einen umgänglichen, den Wiener Bürgermeister. Das erste Mal, dass ein Wiener Bürgermeister die 100% ÖVP-Gemeinde Morbert Habach besucht. Die haben keine Gegner, er hat in Wien auch keine Gegner. Im Moment ist ein bisschen eine fade Wahl. Teilzeitkandidat, Finanzminister tritt an, die Grünen gibt es auch, die Neos ein bisschen, aber in Wahrheit, der Ludwig muss schauen, dass der Wahlkampf nicht zu fad wird, weil er keine Gegner hat. Das heißt, er braucht den Tiger gar nicht aus dem Tank lassen. Aber schauen wir, was er uns tut, erzählt sonst. Birgit, schön, dass du wieder da bist, schön, dass wir wieder da sein dürfen. Ponyhof Holzmühle, unser Zuhause. Schauen Sie sich das im Internet an. Kommen Sie auf, vielleicht sehen wir uns sogar. Schauen Sie nach den Hof an, es warten dutzende Tiere darauf, von Ihnen sowie von mir liebkost zu werden, weil das Schmusen ist mir angegangen. Bussi, Fussi. Und damit es da keine Streitereien gibt, muss man das doppelt. Fühl dich geherzt, dürfen wir ja nicht schmusen. Ne?
Aber Ponys sind Corona.
Aber mit den Pferden schmuse ich immer. Ja? Mit Ludwig wird jetzt nicht schmusen, werden wir ein bisschen fragen, was wir mit der Stadt weitermachen. Bis nächste Woche.
Tschüss.
So, dann schauen wir mal, was uns der Bürgermeister erzählt. So, meine Damen und Herren, und jetzt ist er da, der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig. Das erste Mal, glaube ich, dass er Landeshauptmann einer 100% ÖVP-Gemeinde ohne Begleitschutz besucht. Servus, Bürgermeister.
Danke für die Einladung.
Danke, dass du gekommen bist. Ja. Ich will mich jetzt selber gleich beschenken lassen von dir, weil da steht was.
Nein, ich habe mir gedacht, ohne Geschenk träume ich da nicht her.
Das ist gescheit.
Und jetzt, was kann ich da mitbringen? Ich habe mir gedacht, zum Essen und zum Trinken. Und zwar alles Produkte, die in Wien hergestellt werden. Und das sollte man nicht glauben. Das ist nicht nur Land, so wie da im Waldviertel sehr viel Positives produziert wird, an landwirtschaftlichen Produkten, auch in einer Großstadt wie Wien.
Das sind mal Gurken. Wem wirst du denn im Oktober die Gurken geben?
Ja, alle, die da sind.
Alle, die da sind.
Aber das ist auch ein gutes Beispiel. Also Wien produziert 260% des Gurkenbedarfs. Das heißt, wir importieren nicht Gurken nach Wien, sondern wir exportieren Gurken in die ganze Welt.
Das ist wahrscheinlich, das ist ein bisschen ein grobes Neid, ne?
Ja, aber das ist in der Natur auch nicht so. Ne?
Aber das ist ungefähr der Trend vom Strache wäre so, nicht? So, weil der braucht ja ein paar Tabletten, dass gerade steht. Also jetzt hängt es ein bisschen ab, jetzt sagt der Regisseur, der darf nicht schlimm reden.
Ja, da entstehen aber immer Bilder, die man, glaube ich, nicht transportieren wollen, weil es soll ja eine jugendfreie Sendung bleiben.
Nicht? Nein, das nicht, aber es soll nicht über sinnfreie Kandidaturen geredet werden. Und wenn ein Kloster Neuburg in Wien kandidiert, ist mir das persönlich wurscht. Das kommt wahrscheinlich alles aus Simmering, ne?
Ja, richtig. Aber wir haben auch vieles, was direkt aus dem Rathaus kommt, wie zum Beispiel den Honig.
Wiener Bezirkshonig, meine Damen und Herren. Wer wird denn dir, glaubst du, im Oktober dann mehr Honig ums Maul schmieren? Der Teilzeitkandidat Blümel oder die Vollblut-Vizebürgermeisterin und Pop-up-Radweg-Koryphäe Birgit Herbein?
Naja, das wird nichts helfen, weil ich isst zwar gerne einen Honig, aber ums Maul schmieren lasse ich mir keinen Honig.
Aha.
Aber wir produzieren am Rathausdach 160 Kilo pro Jahr biologischen Honig. Und ich sage immer, wenn Sie in einer Großstadt wie Wien Bienen wohlfühlen, dann fühlen sie Menschen auch wohl, weil dann müssen die
Umweltbedingungen gut sein. Die Bienen müssen keine Miete zahlen. Während der durchschnittliche Wiener natürlich, ja. Goldenes Wiener Herz ist deswegen gut, weil Ich habe ja Agentur, wie du weißt, und ich habe ja den Spruch erfunden, wer Wien liebt, kauft in Wien ein.
Obwohl, das war eine gute Kampagne und ich nutze das auch. Ich habe meinen Sommerurlaub auch in Wien verbracht, weil man denkt hat, es gibt so viele gute Produkte und Dienstleistungen in Wien, da sollte man das Geld auch in Wien ausgeben und das tue ich auch. Und das ist richtig, es gibt viele Dinge, von denen man gar nicht annimmt, dass sie in Wien produziert werden. Wie zum Beispiel beim Wein weiß man es ja, dass wir nicht nur viel, sondern auch sehr guten Wein haben in Wien.
Gut, da haben deine Vorgänger zur Bekanntheit dieser Tatsache
muss man sagen. Ja, da arbeitet man immer sehr hart dran. Aber das ist nicht nur schön, wenn wir einen guten Wein haben, sondern auch tolle Naherholungsgebiete mit den Weinbergen. Und da gehe ich persönlich auch immer gern spazieren. Aber zum Beispiel, wenn wir nicht nur gern Wein, sondern auch gern Bier trinken.
Otterkringer.
Die größte Brauerei. Wir haben ja mehr als 20 Brauereien in Wien. Aber die größte macht jetzt ein Wienbier, wo 80% der Braugerste in Wien produziert wird. Weil man darf nicht vergessen, 14% okay. der gesamten Grundfläche in Wien wird landwirtschaftlich genutzt. Das ist in einer Millionenstadt.
14%?
Ja.
Und trotzdem sagen die Leute, Wien wird viel heißer werden als alles andere in Österreich, weil es halt Stadt ist. Ne?
Das, ich weiß nicht, naja, nicht nur Stadt ist, es hat schon
ein bisschen Klimazonen. Ich rang und danke dir herzlich.
Obwohl
Politiker normalerweise, ich stelle sich jetzt aber zu mir, weil ich bin sehr gewohnt, wenn ich mit Politikern so dass die immer was wegnehmen, dass man was geben. Wien wird total heiß werden, das heißt, Klima ist ein wichtiges Thema. Da hat man immer bei der SPÖ das Gefühl gehabt, das haben sie ein bisschen verschlafen gehabt. Jetzt hat man den Eindruck, man geht auch auf dieses Thema.
Warum? Na, das muss ich ein bisschen korrigieren. Zum einen hängt es damit zusammen, dass Wien ein Hitzepol wird, hängt mit den Klimazonen zusammen, weil wir natürlich ziemlich an den Klimagrenzen, auch zum pannonischen Klima zum Beispiel, liegen. Aber wir haben in Wien einen sehr hohen Anteil an Grünflächen, den wir auch erhalten und den schon über Jahrzehnte. Es hätte ja schon lange Interesse gegeben, viel mehr zu verbauen. Mehr als 50% der gesamten Grundfläche in Wien wird unverbaut bleiben. Wir haben sogar, obwohl wir mehr Wohnungen hergestellt haben, mehr Arbeitsplätze hergestellt haben, haben wir den Anteil an Grünraum sogar erweitert, von 50% auf 53%. Und jetzt sagen mir dann manche Ungläubige, die sagen dann, wie gibt's das? Ihr könnt doch nicht mehr bauen und gleichzeitig mehr Grünfläche. Weil wir halt bestimmte Industriegebiete oder auch Bahnhofsareale, Bundesheerkasernen abgesiedelt haben und dort neben Wohnungen, Arbeitsplätzen auch Grünstreifen gemacht haben. Das neueste Projekt ist jetzt am Gebiet des ehemaligen Nordwestbahnhofes im 20. Bezirk, wo wir zwar 6.500 Wohnungen machen, in jeder anderen Stadt wären das Eigentumswohnungen, teure Wohnungen, aber wir machen dort mehr als 60% geförderte Wohnungen und 1.300 Gemeindewohnungen. Also wir wollen eine soziale Durchmischung erhalten und von den 44 Hektar, die wir dort haben, auf dieser Fläche, werden wir 10 Hektar davon ausschließlich an Grünstreifen machen, den es jetzt dort nicht gibt. Jetzt gibt es dort Bahngleise, Fabrikshallen und es wird neuer Grünraum geschaffen und mithelfen, dass auch das Klima in der Stadt weiterhin gut bleibt.
Aber die sagen, die Grünen, das sind ja See quasi. Ne? Also die grüne Politik machen und der Bürgermeister schaut darauf, dass die Autos dort vorgehen, quasi, wo eine Autobahn fällt oder
Stichwort Lobautunnel. Auch da muss ich sagen, der Lobautunnel hat einen anderen Grund, nämlich dass ich eigentlich nicht einsehe, warum es in jeder kleineren Gemeinde, und ich bin jetzt auf dem Weg daher durch eine Reihe von Gemeinden gefahren, dass es Umfahrungen gibt, was auch richtig ist, dass man die Bewohnerinnen und Bewohner entlastet vom Durchzugsverkehr. Und in einer Millionenstadt wie Wien fährt der Durchzugs- und Schwerverkehr quer durch die Stadt. Also das macht ja keinen Sinn. Also das ist schon gescheiter, dass man den Schwerverkehr, der zum Teil durch ganz Europa geführt wird, rund um Wien fährt und nicht durch die Stadt durch. Aber zum Grünraum wollte ich nur sagen und zum Umweltgedanken, ich will nur daran erinnern, dass mein Amtsvorgänger Dr. Michael Häupl schon in seiner Zeit als Umweltstadtrat, gar nicht erst als Bürgermeister, als Umweltstadtrat schon mit der Umweltmusterstadt viele Akzente gesetzt hat, die international großes Aufsehen erregen hat.
Na gut, ist ja der einzige Bürgermeister in der Millionenstadt gewesen, der Frösche bereits im ersten Blick das Geschlecht zuordnen kann.
Ja, ungefähr aufgrund seiner Ausbildung. Und als begeisterter Biologe natürlich den Umweltgedanken.
Aber das Lustige ist, wie mir jetzt einer erzählt, die Eigentumswohnung kauft nicht, und hat sich gedacht, schon ausfinanziert mit der Bank, wo es halt geht, und hat gesagt, das kann man sich nicht vorstellen, dann haben wir unsere Klimaanlage einbauen lassen und vor 20 Jahren warst du nie auf die Idee gekommen, wenn du in Wien eine Wohnung kaufst, dass du eine Klimaanlage standardmäßig einbaust. Das heißt, wir müssen ja als Politik darauf schauen, dass wir die Stadt da in der Substanz vorbereiten. Nur ich frage mich halt, wie das geht, so wenn überall Klimaanlagen sagen, die bloßen heiße Luft aus, ich weiß nicht, ob das gescheit ist. Kann man diese Stadt überhaupt kühlen, glaubst du? Oder ist einfach so, wir müssen uns darauf einstellen, im Sommer wird es in Wien einfach schweineheiß werden jedes Jahr.
Also ich glaube, die Politik hat zwei große Herausforderungen bei dem Thema. Das eine ist, dass wir Maßnahmen setzen, um den Klimawandel zu verhindern oder zumindest zu stoppen. Und das zweite ist, dass wir mit den Auswirkungen des Klimawandels, und das Thema wird uns noch lange, lange beschäftigen, dass wir mit den Auswirkungen umgehen. Insbesondere die Menschen, und zwar in allen sozialen Schichten entsprechend begleiten. Das eine ist, dass wir, glaube ich, gut unterwegs sind, um eine CO2-Neutralität zu erreichen. Wir haben da viel gemacht, insbesondere auch bei der positiven Veränderung des sogenannten Modal Splits, dass wir mehr Menschen auf die öffentlichen Verkehrsmittel gebracht haben, als mittlerweile mit dem Auto unterwegs sind. Auch das hat zwei Gründe, nämlich zum einen das kostengünstige 365-Euro Jahresticket, aber auch die Bereitschaft, den öffentlichen Verkehr schrittweise auszubauen. Und das, was die wenigsten wissen, ist, dass wir zu jenen 6 Städten weltweit gehören, die das dichteste Straßenbahnnetz haben, mit 172 Kilometer Straßenbahnen, ergänzt durch U-Bahnen, Autobusse, aber dass wir nicht so wie andere Städte die Straßenbahnschienen ausgerissen haben, sondern dass wir gesagt haben, nein, es soll ein dichtes Netz an öffentlichen Verkehrsmitteln geben. Und das nicht privatisiert wird, sondern auch im Eigentum der Stadt bleibt. Und ich glaube, das sind wichtige Schritte gewesen. Und dass wir sehr schnell begonnen haben, uns auch mit Umwelttechnologie zu besetzen, mit Abwasserentsorgung, mit Abfallentsorgung. Und ich habe erst vor wenigen Wochen eine neue Anlage eröffnet, wo es uns gelingt, pro Jahr in Zukunft 40.000 Tonnen CO2-Emissionen einzusparen. 40.000 Tonnen CO2-Emissionen. Also da können viele auf einem Pop-Up-Radweg unterwegs sein, um das als äquivalent einzubringen. Also ich glaube, man muss an den großen Schrauben drehen.
Stimmt die Vermutung, dass du einfach so wie ich aufgrund deiner figurellen Ausgestaltung einfach keine natürliche Beziehung zum Fahrrad entwickeln kannst? Oder warum ist da die Haltung ein bisschen...
Wie soll das
Es gibt ja E-Bikes.
Naja, gegen das Radfahren ist ja nichts einzuwenden. Es sollte nur Radwege geben, die einen Sinn machen. Und ich will nur daran erinnern, dass der letzte SPÖ-Verkehrsstadtrat, Rudi Schicker, mehr Kilometer Fahrradwege zustande gebracht hat, als die nächsten 10 Jahre mit sich gebracht haben. Also es ist ja nicht so, dass die SPÖ gegen Radwege ist, sondern sie soll nur eine sinnvolle Ergänzung sein und ein Miteinander der Verkehrsteilnehmer ermöglichen. Und ich persönlich bin ein großer Fan der öffentlichen Verkehrsmittel in Wien. Ich bin ja sehr viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Ich gehe nach Möglichkeiten.
Geht das als Bürgermeister?
Ja, und das ist eine Besonderheit in Wien, dass man als Bürgermeister ohne Begleitschutz die öffentlichen Verkehrsmittel in allen Bezirken nutzen kann und keine Sorge haben muss. Und wenn ich mir oft anschaue, meine Amtskollegen, die auf Besuch nach Wien kommen, was die für einen Begleitschutz haben, der offensichtlich in ihren jeweiligen Städten notwendig ist, dann muss ich sagen, bin ich glücklich, in Wien leben zu dürfen.
Der Wiener ist ja grantig, schimpfen die dann, wenn sie die wo sehen in einer Öffi und sagen,
was Bürgermeister, Wahnsinn! Nein, es reden mich viele an, das freut mich, sogar mit Maske. Jetzt ist man ja in öffentlichen Verkehrsmitteln in Wien mit Maske unterwegs. Aber trotz Maske erkennen mich viele, reden mich ja an. Aber ich muss sagen, 99,9% immer sehr freundlich, mit oft sehr konstruktiven Vorschlägen und Ideen. Also man darf die Kompetenz und die Kreativität der Wienerinnen und Wiener nicht unterschätzen. Und man muss wirklich unterscheiden zwischen jenen, die einfach nur nörgeln wollen und jene, die einfach gewisse Missstände, die es aus ihrer Sicht gibt, ansprechen und sehr oft aber auch Lösungsvorschläge gleich mitliefern.
Weil Wien ist ja, ich meine, wiederholt man 1000 Mal, lebenswerteste Stadt der Welt und so weiter, da hätte man fragen, okay, dann kann der Job nicht so schlecht gewesen sein.
Bevor ich sagen muss, es gibt viele Menschen aus den Bundesländern, die gerne zu uns nach Wien kommen, hier arbeiten in Wien, auch studieren. Jeden Tag 260.000 Pendlerinnen und Pendler. Es gibt einige wenige, und da fällt mir gerade wer aus dem Waldviertel ein, der zwar nach Wien gekommen ist, immer über Wien herzieht, aber der ist untypisch. Weil die meisten, die zu uns nach Wien kommen, fühlen sich in unserer Stadt wohl und sind deshalb ja auch gerne in Wien.
Naja, das ist, wenn du schon ansprichst, den Waldviertler Bundeskanzler, das habe ich ja nie verstanden. Wenn ich eine Stadt so scheiße finde, dann lebe ich ja nicht dort. Also das ist, man den ganzen Tag gesagt, Klagenfurt ist so, das ist ein Wahnsinn. Nur Kärntner, ja, kannst du nicht anhören, aber ich lebe seit 30 Jahren da und will dann, dass mein bester Freund dort Vizebürgermeister wird. Aber zur lebenswertesten Stadt sag, ist es die lebenswerteste Stadt tatsächlich, glaubst du, oder ist es so, wie manche Kritiker sagen, ja, wenn man Geld hat, so wie überall, nicht? Wenn man als Tourist kommt oder wenn man als Manager da lebt, es wird einen Unterschied machen, welche Möglichkeiten man hat finanzieller Natur, um die Stadt voll zu erleben, oder? Und am Angebot teilzunehmen.
Das ist prinzipiell richtig und gilt ja eigentlich für alle Teile auf der Welt. Es ist immer besser, man ist gesund, hat Geld und viele Möglichkeiten, als man ist arm, krank und hat diese nicht. Also das ist klar. Nur das Besondere an Wien ist schon, dass wir sehr viele niedrigschwellige Angebote haben in allen Lebensbereichen. Wir haben eine medizinische Versorgung, die garantiert, dass die Menschen unabhängig vom Geldbeutel betreut werden, und zwar nach besten medizinischen Möglichkeiten. Und das haben wir gerade jetzt in der Corona-Krise erlebt. Und wenn ich denke, dass in Deutschland zum Beispiel kein kommunales Spital mehr gibt, alles privatisiert ist, und von anderen Ländern wie Großbritannien, wo man manche Operationen ab einem gewissen Lebensalter gar nicht mehr durchführt, ist es schon auch in der Corona-Krise ein gutes Zeichen gewesen, dass ein öffentlich finanziertes Gesundheitswesen ganz, ganz wichtig ist. Und ich habe noch im Ohr, wie viele aus anderen Parteien, aber auch sogenannte Gesundheitsökonomen gesagt haben, aber da sollte man einsparen, da sollte man Spitäler schließen, warum baut man überhaupt neue Spitäler, das ist alles nicht notwendig. Und wir sind in Wien aber konsequent drauf geblieben, dass wir gesagt haben, nein, man muss auch sicherstellen, dass man in schwierigen Zeiten die gesamte Bevölkerung betreuen kann, nicht nur die Wiener Bevölkerung. Wir betreuen ja in der Ostregion viele Menschen mit, die gar nicht in Wien leben, weil wir uns dieser Verantwortung bewusst sind. Und das hat sich gerade in der Corona-Krise sehr richtig herausgestellt.
Krankenhaus bauen ist nicht so die Paradedisziplin von Politikern oder von der Politik generell, habe ich den Eindruck. Weil wurscht, wo ein Großbau gebaut wird, kommt die Kritik, man vertut sie vorher. Und ich bin ja aus meinem Job, aus der Politikberatung, habe ich das beobachtet und ich habe immer das Gleiche gesehen. Am Anfang gehen die Politiker her und sagen, bei den Kosten müssen wir schauen, dass wir ja blödig sind, weil sonst sind die Leute geben so viel Geld aus. Und jeder weiß vorher schon, du legst 500 Millionen und sagst, gut, das wird mindestens 1 Milliarde kosten. Und warum ist die Vorgangsweise in der Politik immer gleich? Genauso bei der IK, der Kurz hat gesagt, wir sparen uns 200 Millionen und der Miesbach wird angestellt, nichts war. Und beim Krankenhaus Nord, das ist ja etwas, das du dann aufgeräumt hast, letztlich. Man hat den anderen Namen gegeben und so weiter und das wenigstens zu Ende gebracht. Aber warum tut man sich als öffentlicher Auftraggeber da so schwer? Oder warum? Man hatte den Eindruck, Wien kann viel, aber Krankenhaus bauen ist schwierig, so auf die Art.
Ist schwierig, aber nicht nur in Wien, generell. Und man muss sagen, es ist uns aber viel gelungen. Viele auch sehr kritisierte Spitalsprojekte zählen heute zu den besten Spitälern in Europa und zum Teil weltweit. Also da ist uns auch viel gelungen, muss man sagen. Und wenn man ein konkretes Spitalsprojekt anschaut, ist richtig, ja, es sind Fehler passiert. Das war auch der Grund, warum ich als Bürgermeister das erste Mal in der Geschichte der Stadt selber eine Untersuchungskommission eingerichtet habe zu dem Thema. Es hat mich auch mit großem Interesse jetzt erfüllt, dass die Korruptionsstaatsanwaltschaft festgestellt hat, es hat hier keine Form der Korruption gegeben, aber es hätte manches im Ablauf besser laufen können. Das strukturelle Problem, und das ist richtig erkannt, ist, dass die öffentliche Hand gebunden ist bei Projekten. Und das ist ein Thema insbesondere bei Projekten, die einen längeren Zeitraum erfordern, von der Planungsphase bis zur Fertigstellung, dass man immer in das jeweilige politische Gremium, in den Gemeinderat oder was halt sonst notwendig ist als beschlussfassendes Gremium hineingeht, mit dem Stand zum jeweiligen Zeitpunkt, mit einem geringen Aufpreis. Und das erfüllt sich im Regelfall nie. Es sind in den letzten 10 Jahren die Baukosten in einem Ausmaß gestiegen, die damals nicht voraussehbar waren. Und wenn man auch sagt, Einzelfehler sind geschehen, das argumentiert nicht das Grundproblem. Das Grundproblem liegt darin, dass wir in der öffentlichen Hand ganz andere Rahmenbedingungen haben als in der privaten Wirtschaft und dass wir sehr oft schon wissen am Beginn des Projekts, dass sich das mit Sicherheit am Ende nicht ausgehen kann. Aber ich kann mich an Projekte erinnern, die sehr kritisiert worden sind über Jahre und wo sich dann im Endeffekt herausgestellt hat, dass wir im Budgetplan geblieben sind. Also ich denke nur an den gesamten Prozess des Schulneubaus, dem Schulsanierungspaket, wo wir voll im Budget geblieben sind, voll im Zeitplan geblieben sind. Ich kann mich an sehr kontroversiell diskutierte Projekte erinnern, wie das Stadthallenbad, wo wir voll im Budget geblieben sind, wo sich nur der Zeitrahmen ein bisschen erweitert hat, weil wir den Denkmalschutz stärker berücksichtigen wollten und wo wir dann an der renommiertesten europäischen Architekturpreise gewonnen haben für eine denkmalgeschützte Sanierung eines wichtigen Objekts. Also man muss immer fair sein und sagen, ja, wo gibt's wirklich ein Problem? Da bin ich der sofort sagt, abstellen, genau hinschauen und abstellen. Aber wo gibt es auch strukturelle Herausforderungen? Und da muss man sich auch schauen, ob man nicht in der Politik dann entsprechende Maßnahmen treffen kann und auch muss, um das auch abzustellen, nämlich auch diese strukturellen Herausforderungen.
Dieses Fehler-Eingestehen ist ja was, das irgendwie, habe ich den Eindruck, man redet den Politikern ständig ein, man soll keine Fehler zugeben. Wenn du jetzt schaust, du bist ein Political Animal vor dem Herrn, jetzt bist du ewig da. Was sind so Fehler, die du wo du sagst, das habe ich falsch eingeschätzt, die Entwicklung, oder das hätte man besser machen, oder das die vielleicht noch magert, wie man auf Innerisch sagt, was dich noch ärgert, wo du sagst, na, das hätte ich im Nachhinein vielleicht anders machen können. Gibt es sowas, wo du mit dir herumtragst, wo du sagst, na, das hätte ich besser machen können, oder?
Ja, immer. Also ich glaube, also wenn man ehrlich in sich hineinhört, ja, dann wird man immer drauf kommen, dass man Projekte forciert hat und die nicht so zu Ende bringen konnte, wie man sich das vorstellt. Und das ist ja...
Ist die Migrationspolitik so ein Bereich vielleicht, wo man als Wiener SPÖ als falsch verstandener, also gut gemeint, wir brauchen jetzt Gastarbeiter etc. und haben nicht wirklich geschaut, wie man die auf die Stadt aufnimmt und so weiter. Weil wenn man mit den Leuten redet oder sie in 15 anschaut, da dürfen ja, glaube ich, wie viel Prozent dürfen bei der Wahl jetzt nicht teilnehmen, habe ich gelesen, 38 oder 40 Prozent, die dort leben, dürfen wir nicht einmal wählen. Das stellt sich für mich die Frage, wo ist das dann noch Demokratie letztlich? Ja? Also müssen wir unserer Stadt nicht was überlegen mit dem Staatsbürgerbegriff? Du hast aufgefordert, dass die Leute Staatsbürgerschaften annehmen sollen, weil die ewig da sind, aber die Riesenhürden, kostet ein paar tausend Euro, musst irgendwelche schwachsinnigen Fragen beantworten, während es okay ist, dass Finanzminister 86 Mal sagen, sie können sich nicht erinnern und wissen nicht, ob sie einen Laptop haben. Das Problem sehen wir schon, dass wir da in der Stadt Leute haben, die wir im demokratischen Diskurs nicht, oder bei der Wahl zumindest, nicht dabei haben. Was kann man da machen?
Naja, ich glaube, man muss dort ansetzen, wo der Bruno Kreisky zu Recht verlangt hat, alle Lebensbereiche mit Demokratie zu durchfluten. Denn Wahlen ist ein ganz wichtiger Aspekt, der auch an die Staatsbürgerschaft gebunden ist. Nicht nur, denn auf Ebene der Bezirke können ja EU-Bürgerinnen und Bürger mitentscheiden. Bei den Landtagswahlen deshalb nicht, weil das ja auch eine gesetzgebende Körperschaft ist und man deshalb die Staatsbürgerschaft benötigt. Aber wir sind gerade dabei, in der Sozialdemokratie Instrumente zu finden, wo es eine demokratiepolitische Mitwirkungsmöglichkeit gibt, die auch ergänzend zum Wahlrecht dazu führt, dass die Menschen sich auch stärker identifizieren, auch stärker mitgestalten können. Und es gibt natürlich auch Menschen, die ihre ursprüngliche Staatsbürgerschaft nicht aufgeben wollen. Auch das gibt es. Also von daher macht sicher Sinn, darüber nachzudenken, zusätzliche Instrumente zum Wahlrecht zu finden, um stärker im Rahmen der Bürgerbeteiligung diese Personengruppen mit einzubeziehen. Aber dass es so ist, dass es einen so hohen Anteil an Menschen gibt, die jetzt keine österreichische Staatsbürgerschaft haben, hängt ja damit zusammen, dass die Zuwanderung stark aus den Bundesländern in den letzten Jahrzehnten gekommen ist, aber natürlich auch aus anderen
Ländern. Dass die Bundesländer haben eigentlich die österreichische Staatsbürgerschaft meistens.
Ja, ja, und erfreulicherweise haben wir ja auch viele Menschen aus den Bundesländern bei uns in Wien. Wir sind ja, wenn man die Bevölkerungsanzahl anschaut, haben wir mehr Niederösterreicher als die niederösterreichische Landeshauptstadt. Wir haben mehr Burgenländer als die burgenländische Landeshauptstadt.
Ich meine, die niederösterreichische Landeshauptstadt ist St. Pölten.
Naja, Oberösterreich sind wir die drittgrößte Stadt zum Beispiel.
Ja.
In der Steiermark, glaube ich, die zweitgrößte Stadt. Also wir sind
Chicago ist die größte burgenländische Stadt.
Ja, ja. Aber dann kommt schon Wien, ja.
Aber also heißt das, ich möchte ein bisschen abbrechen. Wenn ich heute Leute habe, die nicht am Diskurs teilnehmen können, und dann gibt es immer diese Ausländerdiskussion. Wien ist die ganze Zeit Ausländerdiskussion, wobei die ja nicht stattfindet bei mir auf der Wieden oder wahrscheinlich auch nicht im zweiten, im fünften, keine Ahnung, 11., 10., dort, wo halt der Wohnraum, kann man ja offen sagen, billiger ist, weil logischerweise sozial Schwächere werden sie dort ansiedeln, wo sie billigeren Wohnraum vorfinden.
Naja, muss man auch differenzieren. Die Ausländer gibt es ja nicht.
Wer ist denn für
wir
den
haben,
typischen Wiener der Ausländer?
Schau, wir haben ja 40 internationale große Organisationen, von den Vereinten Nationen über die OPEC, über viele andere, die bei uns in Wien ihren Hauptsitz haben. Und da arbeiten natürlich Tausende Ausländerinnen und Ausländer. Und die werden ja nicht so wahrgenommen. Die wohnen auch flächendeckend, auch in den teureren Regionen. Die werden ja als Ausländer nicht wahrgenommen. Das ist natürlich auch ganz stark ein Thema, wo es unmittelbare soziale Konkurrenzverhältnisse gibt. Dort wird das auch politisch instrumentalisiert, das muss man auch sehen. Aber wenn man sich die gesamte Bevölkerungsentwicklung in Wien anschaut, haben wir ja schon in Wien mehr Bevölkerung gehabt, nämlich am Ende des 19. Jahrhunderts. Im Übrigen damals eine Situation, wo mehr als die Hälfte der Menschen nicht Deutsch gesprochen hat, ja? Nämlich wirklich nicht
Deutsch. Muss man mal sickern lassen. Das war die Geschichte der Zirkelbäben.
Genau.
Am Wienerberg.
Genau.
Das war
Böhmen,
Ungarn,
Siebenbürger, ja. Rumänen, also
keiner Ukrainer.
Genau, mehr als 50 Prozent nicht Deutsch können. Und das war natürlich auch eine gezielte Unterschichtungspolitik. Und das, was interessant ist, gerade in der Zeit, sind auch sehr viele Frauen nach Wien gezogen, um dort aus ihren bedrückten Lebensverhältnissen oft im ländlichen Raum, in einer Großstadt ihre Lebenschancen zu suchen. Und das ist ja der Grund, dass wir dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg, auch bedingt durch die Auswirkungen des Krieges, ein Verhältnis zwischen Männern und Frauen von 1 zu 1,7 gehabt haben. Das heißt, es hat fast doppelt so viele Frauen wie Männer gegeben, insbesondere in der Alterskategorie über 50. Und das hat seine Wurzeln auch darin, dass in dieser Zeit viele Frauen aus dem gesamten früheren österreichischen Bereich nach Wien gezogen sind, um neue Lebenschancen zu finden am Arbeitsmarkt, aber sich auch in einem neuen sozialen Kontext zu sehen. Und das ist ja was, was Urbanität bis heute bedeutet, auch gerade in einer Großstadt wie Wien. Das ist ja kein Zufall, dass auch in vielen kleineren Gemeinden viele junge Frauen auch zu uns nach Wien kommen, um dort neue, also ich hoffe, du wirst dort als älterer Mann mehr überbleiben. Weil
aber ist das deine Hoffnung, dass wenn du dann doch noch eine späte Liebe suchst oder so, dass dann eh alle, weil ich denke mir, das Problem ist nicht, was vor 70 Jahren oder vor 100
Jahren. Du bist fast das zweite Jahr verheiratet.
Also du bist eh mutig.
Ja, also die, noch glücklich.
Was eine Hochzeit kostet, weißt du schon.
War beim
der Rest ist der Herr. Also, was ich mir halt denke, ist, ich sage da jetzt meine These, ja, und die Leute werden sich jetzt vielleicht ein bisschen aufregen. Ich glaube nicht, dass der durchschnittliche Wiener, den du beschreibst, nämlich den, der aus Dänemark herhackeln kommt oder aus Deutschland oder aus Holland oder ein Franzosen, dass das das ist, was der Wiener als Ausländer meint.
Richtig, stimmt. Oder? Nein, ist völlig richtig. Also im vergangenen Jahr die stärkste Zuwanderergruppe war jene aus Deutschland, ja, gefolgt von zwei weiteren EU-Ländern, Rumänien und Bulgarien.
Aber das sind nicht, Ausländer sind bei uns Türken, Araber, schwarze Menschen, egal, die können auch die österreichische Staatsbürgerschaft haben, ist für einen Wiener, glaube ich, trotzdem Ausländer, wenn man anschaut. Ja. Ne?
Außer ist der Alaba, ja.
Ja, aber das ist ja die Verlogenheit.
Ja.
Oder? Der Alaba, ich sage immer, das ist unser, das N-Wort soll man nicht sagen, aber im Kabarettprogramm habe ich immer gesagt, ja, das ist unser, der schießt wenigstens Tore, ne? Das ist unser Lieblingsneger, habe ich immer gesagt. Und die Leute haben und in Wahrheit sind sie draufgekommen, dass es genau so ist. Weil das Problem ist ja in der Tat, wir lügen uns ja ständig selber an, weil es macht ja einen Unterschied, ob ich neben einem Geschäftsführer von einem Konzern im Sechsten wohne, Ausländer, oder ich wohne neben fünf Flüchtlinge in einem Sozialbau oder neben was weiß ich, so syrischen Typen, die mir erklären, schwule Kern vom Ding habe ich gehabt.
Ja. Nein, man soll da auch nicht zu glorifizieren. Und ich finde, bei den Zuwanderern gibt es viele Menschen, die halten bei uns die Wirtschaft, die Gesellschaft aufrecht alles. Aber es gibt dort natürlich auch Gefraster. Es gibt dort Menschen, die nicht liberal sind, die undemokratisch sind, die andere Personengruppen bekämpfen. Und mir ist aber wichtig, dass ich sage, was ist jetzt die Alternative? Es gibt jetzt eine Möglichkeit, das betreiben auch manche Politiker, die Gesellschaft zu spalten und zu polarisieren, die Unterschiede herauszuarbeiten, sie politisch zu instrumentalisieren, was dazu führt, dass es eine gespaltene Gesellschaft gibt mit Auseinandersetzungen. Oder man versucht den schwierigeren Weg. Und da zitiere ich immer Albert Camus, der immer gesagt hat, man muss sich Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen. Den Stein hinaufrollen auf den Berg, wissend, dass der Stein immer wieder herunterrollen kann, ist trotzdem eine Aufgabe eines demokratisch gesinnten Politikers. Und das ist nirgends so spürbar wie im Bereich Integration.
Ja.
Und von daher versuche ich vieles da in dem Bereich. Manchmal scheitert es, sehr oft gelingt es. Ich habe jetzt seit 3 Jahren ein Projekt vorangetrieben, das nennt sich Campus der Religionen. Und habe die 8 großen Religionsgemeinschaften zusammengeholt und habe sie versucht, für dieses Projekt zu gewinnen. Das ist mir gelungen. Und man sieht, dass sehr oft bei einem solchen Projekt der Weg schon das Ziel ist. Denn die haben sich früher alle untereinander nicht gekannt, haben sich zum Teil abgelehnt. Und wir arbeiten jetzt 3 Jahre zusammen, sitzen am Tisch, überlegen, wie wir das Grundstück, das ich zur Verfügung gestellt habe in der Seestadt Aspern, wie wir das zu einem Zentrum machen des religiösen, toleranten Gedankens. Und jetzt weiß ich, jetzt gibt es viele Menschen, die haben mit Religion gar nichts zu tun.
Es gibt auch mehr, okay, die haben mit Aspern nichts zu tun.
Auch, gibt's auch. Ich, ja. Aber wenn es uns gelingt, einen Ort zu finden in Wien, in der Seestadt Aspern, in einer Stadt der Zukunft, in einer Smart City, dass wir sagen, dort arbeiten die Religionen, die in anderen Teilen der Welt verwendet werden, um Konflikte zu führen, manchmal Kriege zu führen, in Wien arbeiten sie nicht nebeneinander, sondern miteinander. Dann wäre das ein Zeichen, das für Wien, für Integration wichtig ist. Aber das könnte auch ein wunderbares Zeichen sein, auch um den Weltfrieden zu sichern und deutlich zu machen, es geht nicht darum, was wer glaubt. Es geht auch nicht darum, wie wer ausschaut. Es geht auch nicht darum, wer im Rahmen des demokratischen Spektrums welche politische Meinung vertritt, sondern versuchen wir da gemeinsam Lösungen zu finden.
Bist du gläubig eigentlich? Also was ist denn dein Verhältnis zur Religion?
Also ich habe ein gutes Einvernehmen mit allen Religionsgemeinschaften. Okay, ich bin selber römisch-katholisch, bin auch sehr oft in der Kirche, pflege auch diesen Kontakt, aber ringe natürlich auch mit meinen Glaubensvorstellungen. Da bin ich aber auch in der katholischen Kirche, wie ich weiß, nicht alleine. Und von daher geht es schon darum, dass man die spirituelle Dimension sieht, aber sich auch immer wieder mit dem sogenannten Bodenpersonal auseinandersetzt, das für die Kirche zuständig ist.
Wenn wir uns jetzt anschauen, du bist ja nicht zur Gaudi da, es wird jetzt gewählt, jetzt ist Wahlkampf unter Corona-Bedingungen, heißt wahnsinnig viel Fernsehen wahrscheinlich und Radio, weil halt Präsenzveranstaltungen untersagt sind. Jetzt hat ja der Herr Strache quasi auf Ibiza ja, in einer illegalen Art und Weise aufgenommen worden, wie er immer betont.
Aber sehr offen sein politisches Verständnis.
Ja, und da sind Intellekte ausgebreitet. Trotzdem gibt es jetzt noch 4-5% in den Wöhnen und den anderen, den Herrn Neb, den kann er kennen, der jetzt wieder sagt, quasi, wenn man Flüchtlinge einlässt, kommt Corona ein und so. Du hast ja kaum Gegner eigentlich. Jetzt sind wahnsinnig viele Stimmen am Markt. Die SPÖ selber ist in einer dramatischen Situation im Bund, 18-19%. Man könnte eigentlich glauben, die gehen Richtung, weiß nicht wohin, auf, weil man jetzt gesehen hat in der Corona-Krise, wie wichtig staatliche Organisationen sind, die letztlich die Sozialdemokratie gebaut hat. Jetzt wäre 40 für dich Lotten, wo du drüber springst, oder musst du noch 2 Kilo nehmen, damit sich das Salto ausgeht?
Also ich versuche mit allen meinen Möglichkeiten das letzte Ergebnis zu erreichen und das ist ein schwieriger und langer Weg. Das waren 39,5%. Das war ein sehr gutes Ergebnis, das mein Amtsvorgänger Michael Häupl erreicht hat unter schwierigen Bedingungen. Also wenn wir da annähernd herankommen, wäre das schon ein großartiger Erfolg. Und ich würde meine Gegner nicht unterschätzen. Immerhin ist das der Bundesfinanzminister, das ist der ehemalige Vizekanzler. Also das sind schon Personen, die Kraft ihrer Funktion auch eine hohe Bekanntheit in der Bevölkerung haben. Und von daher, wenn man von der Ausgangslage ausgeht und sie anschaut, also ein Bundesfinanzminister, ehemaliger Vizekanzler, also das sind schon von der Funktion her sehr bedeutende Funktionen, die da ins Spiel gebracht werden. Man wird nur immer sehen, ob sie dann auch in der Wiener Kommunalpolitik verbleiben.
Ja, ich weiß eben nicht, ne? Weil man sagt ja eigentlich, Wien ist jetzt ein Sonderfall, weil es eine Großstadt ist, aber normal, dieser Föderalismus und diese, was macht ein Land heute eigentlich noch? Ne? Also die Landeskompetenzen, das meiste macht heute schon die Europäische Union im EU-Parlament, dann kommt der Nationalrat und die untergeordneten Strukturen sind ja vernachlässigbar, würde man glauben. In Wien ist halt ein bisschen anders.
Nein, ein bisschen anders, das ist gravierend anders. Das hängt sicher auch damit zusammen, dass wir Bundesland und Stadt und Gemeinde sind. Und es hat ja ein sehr spannendes, bedeutendes Buch gegeben, Die Zukunft der Welt gehört den Bürgermeistern. Also von daher ist das, gut, die, das Erkenntnis, die Erkenntnis, dass in einer Welt, in der die Großstädte eine immer größere Rolle spielen, eine ganz wichtige. Und natürlich ist Wien nicht nur in Österreich, sondern in der gesamten Europäischen Union eine ganz wichtige Hauptstadt. Wir sind die fünftgrößte Stadt in der Europäischen Union. Wir sind die zweitgrößte Stadt im deutschsprachigen Raum. Der wichtigste Universitätsstandort mit fast 200.000 Studierenden. Das heißt, wir sind ja eine Stadt, die weit über die österreichischen Grenzen hinaus wirkt. Und ich bin ja sehr eng vernetzt mit meinen Kolleginnen und Kollegen in anderen Großstädten in Europa und zum Teil auch darüber hinaus. Und die blicken mit großem Interesse nach Wien, wie wir bestimmte Herausforderungen meistern. Und ich habe erst vor wenigen Stunden, kann man sagen, mit dem Bundesfinanzminister Deutschlands ein Treffen gehabt, wieder einmal, der ja ein Amtskollege von mir war, er war Oberbürgermeister in Hamburg, der Olaf Scholz, der jetzt auch Spitzenkandidat der SPD in Deutschland wird. Und wir haben uns da ausgetauscht und ich habe mich sehr gefreut, dass er mir gesagt hat, er hat damals, wie er die Wahl gewonnen hat in Hamburg, sich viele Anleihen in Wien geholt, insbesondere im Bereich des geförderten Wohnbaus. Das erfüllt mich mit Stolz, wenn ein Finanzminister der wichtigsten Industrienation in der EU sagt, eigentlich habe ich in Wien mir vieles geholt, um Positives für die Menschen
in seiner Stadt zu warum reißen die dann auch nichts? Weil wenn man sich das anschaut, die SPD ist völlig hinüber. Andere Parteien in der sozialdemokratischen Schwesterfamilie auch. Und da sagt man immer wieder dasselbe, es führt die Erzählung. Es führt die Erzählung, man glaubt nichts mehr. Und jetzt wird ja Wien aufgerufen, quasi, Wien ist ausgerufen worden zur letzten Schlacht. Alle in der Partei müssen jetzt zusammenhalten, weil wenn Wien verloren geht, ist alles verloren, etc. Du bist ja historisch sehr bewandert. Das muss ja einen Grund haben, diese Entwicklung, warum überall in anderen europäischen Ländern auch diese teilweise Niedergänge zu verzeichnen sind, wo man sieht, teilweise gibt es einen Ortsbürgermeister, die haben 60%, so wie bei uns auch der Babler, der Kohlhaas und solche Leute, dann gibt es Wien, okay, das rote Wien, aber sonst ist man teilweise komplett ausgerundet die letzten Jahre.
Es gibt schon große Städte, auch wie in Linz zum Beispiel, in Klagenfurt, in Villach, also es ist schon so, in St. Pölten, Also da gibt es schon große Städte, auch in Österreich, die dominiert werden von sehr guten sozialdemokratischen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Gilt auch für Landeshauptleute von Burgenland bis Kärnten. Also es ist ja nicht ganz so. Und wenn man sich Europa anschaut, gibt es in Portugal Erfolge. Es hat in Spanien allerdings jetzt wieder eingeschränkt. In Dänemark, in Schweden gibt es einen Ministerpräsidenten. Also es ist ja nicht ganz so. In Deutschland ist die Situation deshalb so schwer erklärbar, weil sich in der Großen Koalition die SPD eigentlich inhaltlich in 5 Punkten durchgesetzt hat. Aber es ist richtig, dass es schwer offensichtlich zu transportieren ist, denn die Punkte, die sich die SPD vorgenommen hat, hat sie ja sogar gegen die Merkel in der Koalition durchgesetzt. Offensichtlich ist es aber der Angela Merkel sehr gut gelungen, diese Erfolge für sich zu verbuchen und für die CDU-CSU in diesem Zusammenhang. Aber für die Menschen durchgesetzt hat die SPD in Deutschland sehr viel und ich würde dem Olaf Scholz sehr wünschen, von dem ich persönlich auch viel halte, dass der deutlich macht, wofür die Sozialdemokratie steht und dass er viele Wählerinnen und Wähler gewinnt.
Es gibt ja keine Stadt, die ich kenne, die so eng verbunden ist mit einer Partei. Weil das Rote Wien, da reden wir jetzt nicht von jetzt, sondern das Rote Wien war ja, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, es war unfassbar, man hat Bettgehern ermöglicht, einmal ein fließendes Wasser selber zu haben, so absurd das klingt und das ist nicht aus der Welt, das ist erst 100, 120, 140 Jahre her. Das ist prägend gewesen. Also das Rote Wien ist ein Vorzeigemodell gewesen. Auf der ganzen Welt hat man gesagt, schaut, so machen die das. Das Rote Wien ist jetzt ein bisschen weniger rot, bloß rot, weil jetzt, wurscht, ob es jetzt 38, 40, 42% sind, im Bund ist das eh katastrophal bei 20. Warum glaubst du, schafft die Partei das nicht mehr so zu übersetzen? Weil die Leistung gebracht wurde, Wien zur lebenswertesten Stadt zu machen, wo ich keine Angst haben muss, wenn ich auf die Straßen gehe. Wo ich mich ärgern kann, dass in manchen Grätzleuten mehr zu viel Ausländer sind, wie der Durchschnittswiener das formuliert. Aber sonst passt das ja eigentlich alles. Was glaubst du, ist es ein Problem im Verkauf? Ist es diese große Enttäuschung über die Integrationsfrage? Ist es, warum wenden sich Menschen ab, obwohl eigentlich sozusagen diese Stadt ja aus Trümmern nach dem Zweiten Weltkrieg zur lebenswertesten Stadt der Welt gebaut worden ist? Da muss man einmal sagen, eigentlich verstehe ich keinen, der mich nicht will, oder? Also, das verstehe ich nicht, warum das nicht umgebracht wird oder warum die Leute das nicht annehmen. Was glaubst du, warum das so ist?
Naja, ich würde behaupten, dass wir auch im Vergleich mit anderen Großstädten eine nach wie vor sehr starke Präsenz der Sozialdemokratie haben und eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung. Das hängt auch damit zusammen, dass wir nach wie vor zwei Dinge, glaube ich, gut miteinander verbinden, nämlich, dass wir eine genaue Vorstellung von der Welt haben, die wir gestalten, dass wir auch klare Visionen und Ziele haben, dass wir aber auch eine sehr pragmatische Politik machen. Das ist ja das, was auch das Typische war für das Rote Wien der Ersten Republik, die im Übrigen selber nie vom Roten Wien gesprochen haben. Die haben immer davon gesprochen, sie sind für das neue Wien, weil sie gewusst haben, dass der Begriff des Roten Wien automatisch Aversionen auslöst in Bevölkerungsgruppen, die sie auch gewinnen wollten, die jetzt nicht traditionell sozialistisch, sozialdemokratisch, links orientiert waren, die aber dann bereit waren, auch unter dem, was der Bruno Kreisky immer genannt hat, ein Stück des Weges mitgehen, diese sehr pragmatische Politik zu unterstützen. Und das Besondere in der Ersten Republik, nämlich dass man sich für das Gemeinwohl engagiert, ist ja was, was uns bis heute prägt. Und diesen Weg haben wir nie verlassen. Und das ist auch etwas, was die Bevölkerung stark schätzt, dass wir einen kommunalen Wohnbau haben, den wir vorantreiben. Dass in Wien nach wie vor mehr als 60% der Menschen in geförderten Wohnungen leben.
Entweder in einer, was denen, die im Privatmarkt mieten müssen, halt nichts bringt. Muss man fairerweise einwerfen.
Naja, teils, weil natürlich das trotzdem zu einer Entspannung des Wohnungsmarktes führt. Man soll sich vorstellen, was das bedeuten würde, wenn alle die jetzt eine Gemeindewohnung haben und in den 220.000 Gemeindewohnungen leben oder in geförderten Genossenschaftswohnungen am privaten Wohnungsmarkt suchen würden. Und das war ja in 3 EU-Ländern der Fall, wo man aus liberalen, neoliberalen Überlegungen gesagt hat, man möchte die Einkommensgrenzen, die den Zugang zum geförderten Wohnbau ermöglichen, deutlich reduzieren. Das hat zum Beispiel in den Niederlanden dazu geführt, dass Zehntausende, vor allem junge Menschen, gezwungen wurden, von einem Tag am anderen sich am privaten Wohnungsmarkt eine Wohnung zu suchen. Na, und was ist da passiert? Das war Ostern und Weihnachten gleichzeitig für die privaten Grundstücks- und Hauseigentümer, weil die Mieten sind aufgeschnallt, das nur so ist. Und so muss man nämlich auch die Forderungen...
Der Regisseur sagt mir gerade, dafür dürfen die Holländer kiefen. Also, weil der will ein bisschen Spaß reinbringen, Spaß beiseite. Rotes Wild nochmal kurz bitte, weil, was ich ja nicht ganz verstehe sozusagen ist, oder was die Partei nicht versteht ist, keine Stadt ist so untrennbar verbunden mit einer Partei. Und ich glaube, dass die Partei, obwohl sie jetzt schon einige Jahre Koalitionspartner braucht, dieses Selbstverständnis auch hat. Also ich glaube, dass das, man reagiert eh absolut, aber es darf halt wer mitmachen. Früher hat halt der Herr Görg Kultur machen dürfen und so weiter. Und
Stadtplanung, ja.
Stadtplanung ist so das, was man am liebsten hergibt, offenbar. Weil das
nicht. Nein, man muss nur immer sehen, bei Koalitionen ist nicht die Frage, was man hergeben will, sondern auf was man sich einigt. Ja. Interessant war, dass die Grünen dasselbe Ressort haben wollten wie vorher die ÖVP, ja. Wir haben ja eigentlich immer geglaubt, die ÖVP wollte ein Wirtschaftsressort und die Grünen wollen ein Umweltressort. Das wäre immer naheliegend gewesen. Aber beide Parteien wollten interessanterweise denselben Ressortbereich.
Hat die SPÖ schon kapiert, dass man nicht mehr allein regiert? Glaubst du? Also jetzt in der Breite der Organisation, dass das nicht mehr unsere Stadt ist quasi, sondern dass das jetzt demokratisch in einer Koalition passiert?
Unsere Stadt, dieses Gefühl haben wir nie gehabt. Und mir persönlich als Bürgermeister ist immer wichtig, dass man weit über die Parteigrenzen hinweg Kooperationen findet. Ich bin aus diesem Grund ein großer Freund der Sozialpartnerschaft, wird auch nicht immer nur wohlwollend gesehen, auch nicht in meiner eigenen Partei, warum ich unbedingt immer mit der Wirtschaftskammer, mit der Landwirtschaftskammer, mit der Industriellen Vereinigung Kooperationen eingehe. Aber ich finde es richtig als Bürgermeister. Und das gilt auch für die Religionsgemeinschaften, das gilt für viele Vereine. Ich glaube, als Bürgermeister hat man die Aufgabe, natürlich eigene politische Positionen der eigenen Partei umzusetzen, aber man muss offen sein für Vorschläge, die aus anderen politischen Gruppen kommen und ich versuche das auch zu praktizieren. Also es gibt vieles, wo ich persönlich sage, naja, das ist nicht meins, aber wenn es ein Teil der Bevölkerung will.
Welche Vorschläge siehst du jetzt so im Wahlkampf von den anderen, wo du denkst, nicht einmal so blöd?
Na, es gibt zum Beispiel vieles, was ich gemeinsam mit der Wirtschaftskammer, auch mit der Industriellen Vereinigung umsetze. Ich bin auch mit der Landwirtschaftskammer im engen Dialog, dass wir die Landwirtschaftsflächen erhalten, zum Teil sogar ausbauen und dass wir mit der Arbeiterkammer und den Gewerkschaften den Digi-Wiener jetzt auf den Weg gebracht haben, um eine besondere Unterstützung für die Vorbereitung auf den digitalisierten Arbeitsmarkt zu finden. Also ich finde, es ist gut, dass wir da immer wieder auch Anregungen aus dem Kreis der Sozialpartner aufnehmen.
Was wird denn rauskommen? Jetzt, du wirst machen 40, 38, 42, irgend sowas. Weil wenn 20% von der FPÖ am Markt sind, dann musst du ja was nehmen, weil sonst müssen wir ernsthaft reden. Und die, also nicht, dass wir jetzt nicht ernsthaft reden, aber da müssen wir quasi wirklich reden. Die Grünen dem gern weitermachen. Der Herr Blümel hat jetzt vorgestern gesagt, er würde auch gern mitregieren.
Wobei, Finanzressort da ist man noch nicht ganz geben, klar, was er da versteht unter mitregieren. Denn bei uns ist es ja so, dass wir ja auch in der Stadtregierung sogenannte nicht amtsführende Stadträte haben, die auch eingebunden sind in die Stadtregierung. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, und das habe ich noch nicht herausgehört beim Herrn Bundesminister Blümel, ob er auch die Funktion des nicht amtsführenden Stadtrates übernehmen würde. Denn damit wäre er ja Mitglied auch der Stadtregierung. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das die Perspektive ist, die er auch anstreben würde. Also da hat er sich noch nicht so klar definiert, was er bereit wäre anzunehmen, um die Funktion des Bundesfinanzministers.
Wäre er von seiner Performance als Bundesfinanzminister jetzt aus deiner Sicht ein guter Partner, auf den man sich verlassen kann, auf den man sich freut, auf die Zusammenarbeit?
Also ich bin, was die Zusammenarbeit mit anderen politischen Mandataren betrifft, da immer sehr emotionslos, weil es geht ja immer darum, auch den Menschen in unserer Stadt eine entsprechende Politik zu bieten. Und ich mache mir auch nicht lustig über Menschen, die ein schwaches Gedächtnis haben. Also das ist, ich versuche den Menschen immer zu helfen. Und von daher wird man sehen, wie sich das dann rechnerisch ausgeht und welche über.
Ich muss jetzt lernen, diese leichte Verachtung so ruhig und gelassen vorzutragen. Dass man sagt, das ist eigentlich eine trockene Politikerantwort, aber wenn man in die spitzbübischen Augen schaut, weiß man genau, der Burg kann schon kommen. Ja, das sagen wir ihm schon. Auf Floridsdorferisch, du weißt, was du mit dem machen tust, ne?
Ja, man wird einmal sehen. Schauen wir mal.
Okay, gut. Siehst du wirklich einen Unterschied zwischen Schwarz und Türkis? Gibt es den? Oder ist das eine Mediengeschichte?
Naja, es gibt natürlich in jeder größeren Partei gibt es unterschiedliche Strömungen. Und wenn man die auf diese beiden Formen reduzieren möchte, wird es das sicher geben. Und es gibt auch in der ÖVP Menschen, die an beispielsweise der Sozialpartnerschaft interessiert sind, die in einer kooperativen Politik interessiert sind. Und es gibt jene, die halt eher im Polarisieren und im Teilen der Gesellschaft die Hoffnung für die eigene Partei sehen. Und das spürt man ja ganz deutlich, gerade jetzt auch in der ÖVP. Und von daher wird man sehen, welche Gruppierungen sich da in der ÖVP auf Dauer durchsetzen. Denn scheinbar ist es jetzt eher so, dass sich der Teil durchsetzt, der sehr stark auf Polarisierung setzt.
Das heißt, wenn du in die Basis reinhörst, wenn du jetzt unterwegs bist, ich meine, das ist ja alles limitiert jetzt mit persönlichen Kontakten, aber wo sagen da die Leute weiter? Wird die Wünsche geben? Die werden nicht sagen, hörst, hau die Grünen aus. Ein paar werden sagen, hau die Grünen aus, ich geh mit den Schwarzen. Die anderen werden sagen, hörst, bist deppert mit den Türkisen, schau dir das im Bund an. Wie tötet sich das so auf bei den Reaktionen? Kannst du das quantifizieren? Weil dann kannst du das nämlich sagen, ohne dass es deine eigene Meinung ist, sondern es ist die Meinung der Basis. Ne?
Zum einen muss man mal sagen, man muss immer in die Lage kommen, dass man sich den Koalitionspartner aussucht. Denn es gibt ja immer auch noch die Variante, dass man sagt, es gibt eine Mehrheit jenseits der SPÖ und es gibt ja Umfragen. Ich halte es nicht für unrealistisch, nachdem der Bundesfinanzminister eher gerne in der Regierung ist, ob man da nicht dann bereit ist, durchaus beispielsweise die Vizebürgermeisterin Hebein zur Bürgermeisterin zu wählen, um zu verhindern, dass es einen sozialdemokratischen Bürgermeister gibt.
Und dann bei der Angelobung am Rathausplatz Außerirdische landen, die unser Klimaproblem lösen, weil das ungefähr denselben Wahrscheinlichkeitsstatus hat. Ne?
Naja, man kann sich in Wiener Neustadt anschauen,
wie das da, da landen sie.
Nämlich auch mit welchen längerfristigen
Auswirkungen. Nein, aber das ist eine absurde Situation. Du hast eine sozialdemokratische Partei, die völlig am Boden liegt, die nicht auf die Füße kommt im Bund. Und dann hast du in Wien das Problem, das Luxusproblem, dass bei allen Wahlen gab es Gegner. Meistens war es Strache. Strache oder Häupl, das hat ja zur Mobilisierung zu diesen 39% bei der letzten Wahl beitragen. Und jetzt bist du in der Position, wo die alle eigentlich, ich wäre gesagt, nehmt den Schäder, der Ludwig ist so trocken, der hat keinen Schmäh. Wenn man mit dir beim Heurigen sitzt, weiß man, dass du einen Schmäh hast und nicht einmal den schlechtesten im Übrigen. Und jetzt musst du da sogar schon Gegner finden, damit du die Leute mobilisierst. Das ist eine schöne Situation, oder? Also es geht echt eh gut.
Nein, man darf in der Politik nie sagen, dass es einer politischen Kraft gut geht, weil unsere Ambition muss immer sein, dass es noch besser geht, ja. Nämlich für die Menschen in unserer Stadt. Und man wird sehen, ob die Meinungsumfragen sich dann umsetzen lassen aufs Wahlergebnis. Denn man darf nicht vergessen, wir haben jetzt die Wahl in einer Situation, die es noch nie gegeben hat. Die Corona-Situation führt ja nicht nur einen geänderten Wahlkampf herbei, sondern was wir überhaupt noch nicht abschätzen können, wie wird die Wahlbeteiligung sein und bei einer geringeren Wahlbeteiligung, wer geht dann wirklich hin?
Rufst du die Leute zur Briefwahl auf, aus Sicherheitsgründen, gesundheitspolitisch? Ist das ein
das ist sicher eine Möglichkeit, dass man seine Stimme abgeben kann. Und wenn zum Beispiel Zahlen wieder steigen und sich Menschen sorgen, dass man bereits auch mit Briefwahl seine Stimme frühzeitig abgeben kann. Aber ich kann sicherstellen, dass wir diese Wahl als eine sehr sichere Wahl durchführen. Wir werden auch am Wahltag alles dran setzen und wir haben tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt jetzt schon geschult, dass wir, was den Zutritt zum Wahllokal betrifft, nur eine bestimmte Personenanzahl, dass es Desinfektionsmittel gibt. Also es wird sichergestellt sein, dass alle Menschen ihre Stimme abgeben können, auch an der Urne am Wahltag, dass aber alle jene, die das aus welchen Gründen auch immer vorher machen wollen, mit der Briefwahl machen können und dass wir auch die Möglichkeit bieten, auf den magistratischen Bezirksämtern beispielsweise auch die Stimme direkt mit Wahlkarte abgeben zu können.
Der persönliche Ziel? Also wo die öffentlich sagst jetzt, ja, wäre schön, ans letzte Ergebnis zu kommen, ja, gibt es so den feuchten Traum im Hosadl quasi, wo man sagt, bist du deppert?
Nein, wenn wir da so vertraut jetzt sitzen, unter vier Augen, kann ich da sagen, was mein wirklicher Traum wäre, nämlich, dass wir eine Mehrheit finden, wo es nicht möglich ist, eine Mehrheit gegen Bürgermeister Michael Ludwig zu finden. Und von daher glaube ich, und so eigensinnig bin ich, dass das für die Stadt sicher eine gute Fortsetzung eines eingeschlagenen Weges wäre.
Ich werde das kritisch verfolgen. Natürlich, ich
bitte
bin...
Bitte darum. Ja, der Kritik ist mir wichtig.
Brauchst nicht bitten, mache ich. Also, was ich spannend finde, wird sein, sozusagen, was findet sich nach der Wahl zusammen und findet man wirklich ein Programm und wie baust du die Regierungsstimmung? Mhm. Ja, und das sind Sachen, auf die ich freue mich. Du bist der Grund, der Erpressungsgrund für die anderen zu kommen. Das ist das Schöne, weil wenn der Chef kommt, müssen die anderen auch kommen. Schau mal, was rauskommt. Mich interessiert am meisten, wie es dann weitergeht. Schau mal, wie Wien sich weiterentwickelt. Für mich als Wiener ist natürlich, ich bin ja Steirer, Wiener und Waldviertler. Wenn ich noch einmal eine Sendung aus Tirol mache, kandidiere. Ich sage, da reise ich alles nicht. Ich bin überall daheim.
Ja, du solltest einmal kandidieren. Du solltest das auf den Punkt bringen, ja.
Findest?
Nicht nur beraten, sondern einmal in die Arena steigen, ja.
Wenn ich deine Unterstützung als Bundesparteivorsitzender hätte, würde ich es mir überlegen. Gut, meine Damen und Herren, bevor der Bürgermeister Ludwig jetzt seinen eigenen Rücktritt zelebriert, indem er sich im Vergleich zur Bundesspitze für mich als Bundesparteivorsitzender anspricht, machen wir im Oktober. Danke, dass du da wirklich Zeit genommen hast und aufgekommen bist. Du bist ein Fan der Sendung, du schaust das auch.
Richtig,
also du gehst ja erst dahergegangen zur Tagsburg und hast gesagt, ah, sie sind die Pferdl immer her und sagt, na, was haben wir heute für ein Viecherl? Total lieb.
Eigentlich komme ich wegen Hugo.
Und eigentlich kommst du wegen Hugo, weil du den Hugo ja auch geschenkt mitgebracht hast. Das zeigen wir dann auch auf Social Media. Warum wir es nicht gefilmt haben, ist relativ einfach, weil ich glaube, vertrauenswürdig kann ich auslassen, den Hund. Ist dann zwei Ziegen nach und wart nicht mehr. Gesehen für eine halbe Stunde.
Aber du hast mir gesagt, er folgt auf Platz. Das habe ich gesehen.
Ich weiß noch nicht wem, aber irgendwem wird er schon folgen. Letzte Frage, wir sind in einer 100% ÖVP-Gemeinde, aber hier gibt es sozialorientierte Menschen. Wie darfst du denn das anlegen, dass du überhaupt wer andere kandidiert? Was sollte man da machen? Kannst du den Tipp Leuten da herum einen Tipp geben, wie man so eine 100% ÖVP-Gemeinde dran kennt?
Ich glaube, das Wichtige ist, dass man für die Menschen da ist. Das ist der springende Punkt. Ich glaube, die allermeisten in einer Gemeinde wählen nicht aus ideologischen Gründen, sondern weil sie das Gefühl haben wollen, da gibt es Menschen, die sich um ihre Sorgen und Nöte annehmen. Und das ist das Wichtigste. Die Menschen wählen in Wirklichkeit Personen. Und das hoffe ich, dass das am 11. Oktober ist. Und wenn du antrittst da in der Gemeinde, bin ich sicher, wird dir das auch gelingen.
Ja gut, aber das Kandidieren tät ich da nur, wenn du zum Wahlkampfauftrag kommst, weil sonst...
Komm ich gern. Wenn du versprichst, dass du antrittst, komm ich gern.
Ja. Danke fürs Kommen. Danke. Wir sind gleich wieder da. Na, meine Damen und Herren, was für eine Sendung. Ich werde dann heimgehen mit dem Geschenkkorb vom Bürgermeister Ludwig, mit den Wiener Spezialitäten, weil ich der Überzeugung bin, dass lokale Sachen wirklich am gescheitsten sind. Und das merke ich da herum im Waldviertel besonders, weil da braucht man nicht in einen Supermarkt fahren, um ein Fleisch zu kaufen. Das holt man sich beim Fleischhocker oder beim Bauern. Und in weiterer bei uns gibt es einen Unimarkt. Und das sage ich jetzt nicht, weil die was zahlen dafür, das tun die nämlich gar nicht, die wissen gar nicht, dass ich sie erwähne. Gibt es einen Unimarkt und die haben Regale voll nur mit regionalen Produkten. Von den Fleischhocker, von den Bauern, vom Joghurt, das die Bauern in kleinen Chargen machen, bis hin zu eingelegten Käse, Grüte, Paprika, alles aus der Region. Kaufen Sie lokal ein, damit es sowas weiterhin gibt. Man muss ja da als Konsument ein bisschen schauen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir das gemeinsam hinkriegen. Was wir auch hinkriegen müssen, ist, dass die Sendung weitergibt. Fragen ja viele Leute, verhandelt schon wieder mit Puls 24, weil die gesagt haben, im Herbst geht es weiter. Die reden nicht mit uns, die überlegen sich noch, wann Herbst ist. Der Platz gehört eigentlich uns. Und wir fordern den eigentlich auch, weil öffentlich-rechtlicher Rundfunk kann ja nicht nur bedeuten, dass man nur das bringt, was dem Herrn Bundeskanzler gefällt. Auch wenn er heute Geburtstag hat. Heute hat er Geburtstag. Und was gäbe es Schöneres von einem Politikberater und einem Bundeskanzler als ein Geschenk, das er auch brauchen kann. Und morgen hält der Bundeskanzler ja die Rede zur Lage der Nation. Sie war schon fertig, weil sie ist schon am Dienstag an die Redaktionen mit den wichtigsten Inhalten versendet worden. Aber trotzdem, schenkt man dem Bundeskanzler und dem österreichischen Volk und allen, die in Österreich leben, eine Rede zur Lage der Nation, die dieses Land vielleicht einmal hören sollte und vielleicht den Bundeskanzler so auch halten sollte. Liebe Österreicherinnen und Österreicher, liebe Menschen, die in Österreich leben, die Corona-Pandemie hat unsere Gesellschaft, unsere ganze Welt erfasst und stellt uns vor Probleme, deren Ausmaß wir gar nicht richtig noch fassen können. Unser Leben hat sich komplett verändert. Wir sind als Österreich gut durch diese Krise gekommen. Warum? Weil wir uns auf ein jahrzehntelanges, aufgebautes Sozial- und Gesundheitssystem stützen können, das anderen Ländern fehlt. Wenn Sie in Österreich eine Hüfte brauchen, wird Ihnen niemand sagen, dass Sie für diese Hüfte zu alt sind. Wenn Sie in Österreich eine Chemotherapie brauchen, wird Ihnen niemand sagen, dass man das bei Ihnen nicht mehr tut aus Kostengründen. Und wenn wir entscheiden, dass wir eine Spitalsversorgung haben wollen, die alle Bezirke Österreichs erfasst, dann wird niemand sagen, dass das falsch ausgegebenes Geld sei. Es ist unser Sozialstaat, der uns geholfen hat, gut durch diese Krise zu kommen. Und da haben wir als Österreich vorbildlich reagiert. Und daran gibt es auch keinen Zweifel. Möchte mich aber als Bundeskanzler bei Ihnen persönlich, aus den vielen Gesprächen weiß ich, dass viele von Ihnen große Angst haben vor dem Virus, vor den Folgen und auch ihr Leben grundlegend geändert haben. Wir wissen, dass die Selbstmordraten in der Lockdown-Phase dramatisch gestiegen sind und sich vervielfacht haben, weil viele diese Isolation schwer verkraftet haben. Viele haben geglaubt, es bricht ein Tsunami über Österreich herein mit 100.000 Toten. Das waren auch Papiere, die mir vorgelegt wurden und die ich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht habe. Warum? Weil man als Politiker niemals den Fehler machen sollte, zu wenig zu tun, um etwas zu verhindern. Man versucht eher mehr zu tun. Und daher stehe ich zu der Entscheidung, dass wir den Lockdown durchgeführt haben. Wofür ich mich entschuldigen möchte, ist, dass das mit einer gewissen Panikmache verbunden war, weil wir entschieden haben, wir müssen der Bevölkerung, und ich sage das jetzt salopp, wie wir es auch selbst im internen Kreis besprochen haben, wie auch Protokolle nachweisen, die Sie kennen, ein bisschen Angst machen, weil der Österreicher offensichtlich Vorschriften braucht, was auch dann die Abschaffung der Maskenpflicht gezeigt hat. Sobald etwas nicht verpflichtend in Österreich ist, dann halten sich die Bürger nicht daran. Wir sind jetzt in einer schwierigen Phase und stehen vor einer zweiten Welle und müssen alles tun und gemeinsam darauf schauen, dass es nicht zu einem zweiten Lockdown kommt, denn den würden wir volkswirtschaftlich nicht verkraften. Die Gesellschaft hätte nicht das Geld, um die Unternehmen noch ein zweites Mal aufzufangen und die Unternehmen hätten nicht das notwendige Eigenkapital, um so eine Krise zu durchleben und vor allem zu überleben. Viele Erkenntnisse haben die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes in den letzten Monaten gewonnen. Sehr viel weiß ich, denken über das Leben nach, über das, was wir machen, ob das überhaupt einen Sinn hat und schauen mit einem anderen Blick auf unser Land. Und daher ist es Zeit, eine Analyse des Status quo zu machen. Unsere Unternehmen, die Hälfte davon ist nicht in der Lage, mehr als ein paar Tage ohne frische Geldzufuhr zu überleben. Und das ist der Ausdruck einer völlig fehlgeleiteten Politik, die wir die letzten Jahrzehnte gemacht haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich alle Parteien, denn es sind mir keine Vorschläge der letzten Jahrzehnte bekannt, die der österreichischen Wirtschaft wirklich geholfen hätten im internationalen Wettbewerb. Wir haben unsere Unternehmerinnen und Unternehmer sträflich alleine gelassen im Kampf gegen internationale Online-Konzerne, die in Österreich ihr Geschäft ausüben, wie Amazon, Google, Facebook und Co. und keinen einzigen Cent Steuern zu unserem Sozial- und Gemeinwesen beitragen. Wenn Sie heute ein Kaffeehaus haben und Sie zahlen Ihre Gebühren für den Schanigarten nicht, wird Ihnen der Schanigarten zugesperrt werden. Es ist daher nicht länger einzusehen, warum große Konzerne, die sich ihrer Steuerpflicht entziehen, nicht viel, viel härter angefasst werden und die europäische Ebene kann keine Ausrede mehr sein, denn es ist die Aufgabe eines Staates, seine Bürgerinnen und Bürger bestmöglich zu schützen und das heißt auch, dass man die Unternehmerinnen und Unternehmer im Wettbewerb zu schützen hat. Unsere Unternehmen sind in einer Situation völlig überbordende Bürokratie, völlig überbordende Dienstgeberbeiträge, Lohnnebenkosten nennt man die auch, die dazu führen, dass der Faktor Arbeit in Österreich im internationalen Vergleich so hoch belastet ist wie kaum woanders. Wir als Gesellschaft haben Grundwerte gehabt, die wir vergessen haben. Einer unserer Grundwerte war, dass es in Österreich jeder und jede durch die eigene Leistung schaffen können soll. Und schauen Sie sich die Realität an. Selbst wenn Sie heute ein überdurchschnittlich gutes Einkommen haben, werden Sie nicht in der Lage sein, Wohlstand aufzubauen, ein Haus in Wien zu kaufen, im urbanen Bereich in Innsbruck, in Graz oder sonst wo. Das geht nur mehr durch Erbschaft oder durch Glück im Leben, dass man in die richtige Familie geboren wurde. Wenn wir als Gesellschaft ernst meinen, dass es uns um die Leistung gehen sollte, dann müssen wir gemeinsam dafür sorgen, dass Leistungseinkommen, das Einkommen, das mit unserer eigenen Arbeitskraft erwirtschaftet wird, niedriger besteuert wird etwa als Gewinne aus Aktienspekulationen, Immobilienverkäufen oder Erbschaften. In der jetzigen Situation ist derjenige, der arbeiten geht, der Dumme, wer mit Abstand die höchste Steuerlast zu tragen hat. Leistung bedeutet aber auch, dass es so etwas wie Gerechtigkeit und Solidarität braucht. Sie erinnern sich, dass wir gemeinsam mit anderen Politikern um 18 Uhr den Heldinnen dieser Krise applaudiert haben. Den vielen, vielen tapferen Supermarktkassiererinnen, Regalschlichterinnen, Pflegerinnen, dem Personal im Gesundheits- und Krankenwesen, den Lehrerinnen und Lehrern, den Kindergärtnerinnen und Kindergärtnern. Und wenn man sich anschaut, was von diesem Applaus übrig geblieben ist, so muss man sagen, dass meine Regierung in diesem Punkt gescheitert ist, weil wir ja zugesagt haben, diese Heldinnen besonders zu berücksichtigen mit Prämien, die wir steuerfrei stellen, wenn die Konzerne sie auszahlen. Das ist nicht passiert. Denken Sie mir noch, welche Arbeit Sie eigentlich nicht gerne ausüben würden. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass ich es körperlich und geistig aushalte, einen ganzen Tag im Akkord zu arbeiten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich es körperlich und nervlich aushalte, bei der Müllabfuhr zu arbeiten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich es aushalte, als Pfleger zu arbeiten, weil mich dieses menschliche Leid und die Sterbebegleitung viel zu sehr beschäftigen würde und auch fertig machen würde. Ich wäre nicht in der Lage, mit einem Bus herumzufahren, den ganzen Tag unter immensen Zeitdruck für 1.000 Euro im Monat oder weniger Packerln, die Sie sich bestellt haben, über Amazon zu Ihnen nach Hause zu bringen. Und es gibt eine einfache Regel. Jede Arbeit, wo ich persönlich froh bin, dass ich sie nicht ausüben muss, muss besser bezahlt werden als meine Arbeit. Es kann nicht sein, dass wir in einem Land leben, wo irgendwann einmal jemand zufällig entschieden hat, dass gerade die Berufe, die meistens Männer ergreifen, wesentlich besser bezahlt sind als Berufe, die im Wesentlichen von Frauen ergriffen werden. Das betrifft das gesamte Sozialsystem, es betrifft das Gesundheitssystem, es betrifft das Schulsystem. Frauen sind hier oft die Leidtragenden. Wir müssen eine Gesellschaft bauen, und das ist die oberste Aufgabe der Politik, die diese Unterschiede nicht mehr kennt. Es ist nicht einzusehen, warum Sie eine Pflegerin weniger verdienen als ein Architekt und um wie viel mehr so ein Architekt oder ein Verwaltungsbeamter mehr verdienen oder weniger als eine Pflegerin. Es fehlt uns der gesellschaftliche Konsens. Und der gesellschaftliche Konsens, den wir wieder brauchen, ist, dass wenn jemand 40 Stunden arbeiten geht, dann muss er in der Lage sein, in Österreich ein Leben zu führen, das sorgenfrei ist. Wo es keine persönliche private Katastrophe ist, wenn die Waschmaschine kaputt wird, wo ein-, zweimal im Monat der Familienurlaub mit den Kindern drinnen ist und wo man seine Kinder nicht in die Situation bringt, in der Schule, obwohl die Eltern arbeiten gehen, einen Antrag auf Beihilfe für den Schulskikurs zu stellen. Die Kaufkraft der Menschen ist in den letzten 20 Jahren kaum gestiegen in unserem Land, während die Gewinne unserer Unternehmungen explodiert sind. Wir haben unseren Sozialstaat leider abbauen müssen, weil wir nicht in der Lage waren, das Geld dort zu holen, wo es bis jetzt nicht besteuert wurde. Die reichsten 12 Menschen der Vereinigten Staaten haben einen Vermögenszuwachs von 40% seit März 2020 und besitzen das erste Mal mehr als 1 Billion Euro. Das sind 1.000 Milliarden. In Österreich haben wir die Situation, das Magazin Trend veröffentlicht dankenswerterweise immer wieder diese Liste der Reichsten. Da gibt es Familien, die 5, 10 Milliarden haben, 1 Milliarde, 700 Millionen und niemandem von ihnen ist ein Vorwurf zu machen. Aber wenn ich 100 Kinder habe, wo ein Kind 99 Buntstifte besitzt und die anderen 99 Kinder nichts haben, was würden die Kinder denn tun? Na, selbstverständlich würden sie teilen. Und selbstverständlich ist es notwendig, wenn wir uns zur Leistung bekennen, dass leistungslose Einkommen besteuert werden in einer Art und Weise, die dazu führt, dass sich Leistung tatsächlich wieder lohnt. Wir haben anstatt Ausgaben zu treffen für unser Schulsystem, für unsere Infrastruktur, für unser Pensionssystem und so vieles mehr. Und die Frage ist, wie man das finanziert. Wenn die überwältigende Mehrheit dieser Kosten von den arbeitenden Menschen getragen wird, und Superreiche, Großkonzerne, internationale Online-Multis nichts dazu beitragen, dann ist relativ logisch, dass die Steuerlast der arbeitenden Menschen in Österreich höher sein muss, als sie es wäre, wenn diese Teile der Gesellschaft ihren Beitrag auch leisten müssten. Wir sehen uns, wenn wir offen und ehrlich über das Gesundheitssystem sprechen, einem Status quo gegenüber, wo wir nicht mehr beklagen, dass es eine Zweiklassenmedizin gibt. Es gibt eine Mehrklassenmedizin. Und die Art und Weise, wie man gesundheitlich betreut wird, hängt ausschließlich von der eigenen Brieftasche ab. Es gibt Studien und Untersuchungen, die beweisen, dass man in einigen Wiener Bezirken um 5 Jahre länger lebt als in anderen Wiener Bezirken. Und genauso ist es am Land auch. Und warum ist das so? Stichwort Prophylaxe. Leute, die sich Nahrungsergänzungsmittel, regelmäßige private Checks beim Arzt etc. leisten können, werden länger leben. Das heißt, wir haben in Österreich die Situation, dass die Brieftasche über die eigene Lebensdauer bereits mitentscheidet. Das ist auch im Justizsystem im Übrigen so, wenn es darum geht, dass ein einzelner Staatsanwalt vielleicht mit der Hilfe einer Kanzleikraft ein Verfahren gegen Julius Meindl oder Karl-Heinz Grasser über Jahrzehnte offenbar zu führen haben, wo einfach die Gegenmacht mit dem Geld so groß ist, dass der Staat keinerlei Chance hat, sein Recht durchzusetzen. Wir haben das Problem im Pensionssystem. Wolfgang Schüssel kriegt 15.600 Euro Pension, viele Ex-Politiker kriegen das auch. Heute sind wir alle im ASVG-System, wo es eine Höchstpension gibt. Die gilt aber für die Mehrheit des Landes noch immer nicht. Ich möchte niemandem etwas wegnehmen, aber ich möchte schon einmal anregen, darüber nachzudenken, ob es in Ordnung ist, dass die durchschnittliche Beamtenpension höher ist als die maximale Pension, die man als Arbeiter, Angestellter, Bauer oder Unternehmer überhaupt bekommen kann. Gleichheit, meine lieben Damen und Herren, Österreicherinnen und Österreicher, alle, die in diesem Land leben, Gleichheit bedeutet nicht, dass jeder gleich wenig oder gleich viel hat. Das will niemand. Gleichheit bedeutet, dass für uns die Grenze des Maximalen, das wir auszahlen, zum Beispiel als Pension, für alle gleich ist. Gleichheit bedeutet, dass wir alle den Zugang zur selben medizinischen Versorgung haben. Gleichheit bedeutet, dass jeder von uns, jede von uns, seine, ihre Kinder in die Schulen mit derselben Qualität schicken kann. Auf die Universitäten in einer Qualität, die wir uns für unsere Kinder wünschen. Gleichheit bedeutet, dass es keiner richten kann und jemand gleicher ist als der andere. Wenn Sie heute sich anschauen, Pensionisten, denen ich keinen Cent neidig bin, denn um Neid geht es nie, es geht um ein Gefühl der Gerechtigkeit, die einen Vorteil haben gegenüber Ihnen, gegenüber allen Menschen meines Alters und meiner Generation von mehr als 1 Million Euro. Warum? Naja, wenn ich 30 Jahre in Pension bin und ich kriege nicht 2.000 Euro Pension oder 3.000, sondern 5.000, 7.000 oder 10.000, rechnen Sie mir das aus. Das ist eine Gerechtigkeitslücke, die Ihresgleichen sucht. Wie schaut denn der Status quo beim Klimaschutz aus? Ich habe immer wieder gesagt, dass die Grünen in der Regierung für den Klimaschutz zuständig sind und die Österreichische Volkspartei für den Standort. Ich möchte mich für diese dumme Aussage entschuldigen, denn selbstverständlich ist Klimapolitik das Allerwichtigste, denn ohne lebenswertes Österreich, ohne lebenswerte Städte, ohne einen lebenswerten Planeten und den Schutz der Schöpfung, braucht man über den Standort nicht mehr diskutieren. Klimaschutz bedeutet, die eigene Verantwortung wahrzunehmen und alles dafür zu tun, die eintretende und bereits im Anflug befindliche Katastrophe nicht abzuwenden oder zu verhindern, denn die Wahrheit ist, das ist sie nicht, sondern mit den Auswirkungen besser leben zu können. Wir haben von Wissenschaftlern zehntausende Untersuchungen, die sagen, dass der Einfluss des Menschen jetzt in der Sekunde kaum etwas ändert, weil CO2 in der Atmosphäre tausende Jahre braucht, bis es abgebaut ist. Die Ozeane nehmen pro Jahr 10-mal mehr Energie auf, als wir auf der Welt überhaupt verbrauchen. Daran erkennt man die dramatische Entwicklung. Wir müssen unsere Städte nicht nur begrünen und dafür sorgen, dass wir den öffentlichen Verkehr massiv ausbauen. Wir müssen vor allem eine klimaneutrale Bilanz vorlegen können, CO2-neutrale Bilanz. Und das bedeutet, dass wir die größte Investition in der Geschichte der Republik in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs durchführen müssen. Mehr Geld, als wir zur Verfügung haben. Mein Vorschlag ist, dass wir all jene Menschen bitten, untersuchen, hier ihren Teil beizutragen, die im Leben ein Glück hatten. Die Frau Horten wird keinen Unterschied spüren, ob sie 4 Milliarden Vermögen oder 2 Milliarden Vermögen besitzt. Wir müssen darauf achten, dass die jetzige Generation überhaupt noch ein lebenswertes Land vorfindet. Wir in der Politik machen es uns leicht, weil wir immer nur an den nächsten Wahltag denken und der ist dann in 2 Jahren, in 3 Jahren oder in 5 Jahren. Aber in Wahrheit heißt Verantwortung, Verantwortung für die ungeborenen Generationen zu übernehmen, denn die werden die Auswirkungen der Politik einmal am besten spüren. Schauen wir uns an den Status quo im Tierschutz und bei dem, was wir essen. Schauen wir an, wie wir Lebensmittel produzieren. Schauen wir uns an, dass bei uns im Durchschnitt ein Händel oder ein Schweindel weniger als ein Quadratmeter Platz haben und es trotzdem als Bio verkauft werden darf. Schauen wir uns an, dass bis heute die Politik nicht geschafft hat, die Kennzeichnungspflicht einzuführen, dass man weiß, was ist denn da eigentlich drin, wenn ich in ein Wirtshaus gehe und was esse oder im Supermarkt kaufe? Und kann ich darauf vertrauen, dass dort, wo ein AMA-Gütesiegel draufsteht, auch tatsächlich tierwohlgerechte Tierhaltung drinnen ist. Das können wir nicht. Daher ist die Ammer natürlich mit sofortiger Wirkung aufzulösen und neu aufzustellen. Es geht um Sie. Was essen Sie? Ich will keine Jammerei hören von den Leuten, dass das tägliche Schnitzel so wichtig sei, denn das ist nicht einmal gesund. Regt sich jemand auf, dass er sich nicht täglich Austern oder Kaviar leisten kann? Oder Rindslungenbraten? Aber wenn es um die Diskussion geht, wir sollen weniger Fleisch essen, werden alle völlig emotional. Die Wahrheit ist, wir können diese Unmengen an Fleisch, die wir im Moment produzieren, mit tiergerechter Tierhaltung nicht produzieren. Und wenn wir schon von Lebensmitteln sprechen, denken Sie mal darüber nach, was eigentlich in unserer Krankenwelt passiert. Wir führen mit dem Schiff Äpfel, Früchte von Südamerika nach Österreich. Gehen Sie in einen Supermarkt, finden Sie Äpfel aus Spanien, aus Südamerika, überall her. Jetzt abgesehen davon, dass das null Sinn hat, wenn man es gar nicht braucht, wieso braucht man das? Wieso ist das überhaupt legal? Jetzt will ich es nicht verbieten, weil ein Staat, der Verbote ständig nur ausspricht, ist kein wahnsinnig sympathischer Staat. Aber wir brauchen Ordnungspolitik. Da gehören so hohe Steuern und Zölle drauf, dass es schlichtweg kein Geschäft ist. Denn das Problem unserer Gesellschaft ist, dass sämtliche Bereiche unserer Gesellschaft der Profitlogik untergeordnet sind. Die Profitlogik ist zum Beispiel beim Spital ein schlechter Ratgeber. Da hängt es davon ab, wie viele Operationen verlaufen erfolgreich, wie viele Leute sterben in dem Spital bei Operationen, wie viele Leute holen sie Keime. Das sind die Kennzahlen, die im Spital zählen. Auf einer Straße zählt für mich, wie gut ist die Straße benannt. In Schulen zählt für mich, wie ist das Bildungsergebnis meiner Kinder. Und leben die dort in einem kindergerechten Umfeld? Gehen die hungrig heim oder kriegen sie dort was zum Essen? Werden die am Nachmittag betreut oder nicht? Wir müssen uns wieder fragen, ob die Dinge, angefangen vom High-Frequency-Trading an den Börsen, wo 400 Mal so viel Geld im Kreis geschickt wird, als wir in der Realwirtschaft überhaupt erzeugen können. Das hat alles keinen Sinn. Und es hat nur Sinn und ergibt nur Sinn für jene, die dieses Spiel betreiben. Schauen wir uns an, unsere Rolle in der Welt. Wir leben relativ isoliert als neutrales Land. Unsere Verbündeten sind im Moment das Polen, Regierung Kaczynski und Viktor Orban und Donald Trump. Österreichs Rolle in der Welt muss die eines progressiven, modernen Landes sein, die sich an der Spitze der europäischen Integration befindet. Die Situation, dass wir es nicht einmal schaffen, lächerliche paar tausend Flüchtlingskinder aus Lagern in Moria in der Europäischen Union zu verteilen, ist ein Horrorzeugnis für das europäische Einigungswerk. Ungarn und Polen bekommen jedes Jahr Milliarden von Nettozahlern wie uns dafür, dass sie keinen einzigen Flüchtling aufnehmen und noch dazu die europäischen Werte und das europäische Einigungswerk ablehnen. Wir sind in der Außenpolitik inexistent. Wir richten anderen Ländern aus, was sie besser zu tun haben, ohne selbst als positives Beispiel voranzugehen. Wie gehen wir mit Konzernen um? Bei uns wird internationalen Konzernen der Teppich ausgerollt und dann, wenn sie wieder gehen, so wie jetzt die ATP in Spielberg des chinesischen Konzerns Wulong, vergisst man darauf, dass wir eigentlich sogenannte Wegzugssteuern erfunden haben. Nämlich dann, wenn jemand Förderungen von unserem Staat bekommt, sei es ein gratis Betriebsgrundstück, sei es Steuererleichterungen und dann verlagert er seine Produktion ausschließlich aus Profitgier in andere Länder, dann ist dafür zu zahlen. Die Rechtsgrundlagen dafür werden da und wir werden dafür sorgen, dass diese wieder auch exekutiert werden. Was ist ein Mensch wert, meine lieben Österreicherinnen und Österreicher? Kann ein Mensch 100.000 Mal mehr wert sein als ein anderer Mensch, wenn man nur seine Arbeitsleistung betrachtet? Ich bin der festen Überzeugung, dass durch die neoliberale Profitlogik bei uns Entwicklungen eingerissen sind, die wir jetzt umkehren müssen, gerade mit den Erkenntnissen, die wir aus der Corona-Krise haben. Es kann keine Arbeit so viel wert sein, dass jemand im Monat 1 Million Euro verdient. Es kann keine Arbeit so viel wert sein, dass eine Pflegerin 1.000 Euro kriegt und ein anderer, der wo in einem Büro sitzt und das Glück hat, dass es sich um ein staatliches Unternehmen handelt und der das richtige Parteibuch hat, das 10, 20 oder 30-fache und das ist in Österreich Realität. Wir müssen wieder dafür sorgen, dass das, was das Maximale im staatlichen Bereich, was verdient werden kann, dass das Gehalt des Bundespräsidenten ist. Und wenn ich dann Mahner höre, die sagen, wir werden dann niemanden für die ÖBB oder die OMV oder die Post AG finden, der dann bereit ist, eine Managementfunktion zu übernehmen, dann sage ich Ihnen Folgendes. Es ist ein Unterschied, ob ein Staat unternehmerisch agiert oder ein Privatunternehmen. Ein Privatunternehmen ist ausschließlich auf Profit getrimmt. Und da macht es nur einen Unterschied, ob es einfach ein seelenloser Konzern ist mit anonymen Aktionären unter einem Management-Team oder ob es ein Familienbetrieb ist. Das macht einen riesen Unterschied. Und dann macht es noch einen größeren Unterschied, ob das Leute sind, die ihre Verantwortung wahrnehmen und unternehmensethisch handeln. Es kann nicht sein, dass man in Österreich Milliardär wird als Unternehmer, während die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja, halt diesen Reichtum ermöglicht haben. Weil wenn ich 2.000 oder 3.000 Angestellte habe, dann habe ich mir den Reichtum nicht selbst erarbeitet. Ich habe mir selbst ein Risiko genommen, okay. Aber das, was man verdient, wenn man wirklich, wirklich, wirklich superreich ist, wird von Leuten erwirtschaftet. Oder glauben Sie selbst, dass die Familie Swarovski jeder selbst an der Glasschleifmaschine sitzt? Oder der Herr Mateschitz selber noch seine Red Bull-Dosen abfüllt. Ich bin niemandem davon neidig. Aber es muss in einem Verhältnis bleiben. Und das Verhältnis ist längst aus allen Fugen geraten. Wenn ich heute sage, was ist ein Mensch wert, dann muss man auch darüber reden, was sind uns eigentlich unsere Kinder wert. Die Corona-Krise hat uns gezeigt, dass unser Bildungssystem, was die Digitalisierung betrifft, leider um Jahrzehnte hinten nachhinkt. Während in Südkorea und anderen asiatischen Ländern der Gratis-Laptop für jedes Kind in der Schule unabhängig der familiären Herkunft bereits Standard ist und nicht nur das, da wird seit 10 Jahren bereits Programmieren als eigener Unterrichtsgegenstand geführt, weil man eben weiß, dass das die Sprache, wenn man so will, der Zukunft ist, haben wir diese Entwicklung verschlafen. Wir lassen jetzt unsere Eltern ausfüllen in den Schulen, ob die Kinder einen Laptop benötigen oder nicht und laden damit auf eine zynische Art und Weise sozial schwache Familien ein, ihre finanziell schwache Position auch noch bekannt zu geben vor den Augen der anderen Kindern und Eltern in diesen Klassen. Der Umgang mit den Kindern, sie gehören zu den Schwächsten, hat gezeigt, dass wir eigentlich keine besondere Wertschätzung dem entgegenbringen. Wir haben heute Familien, wo beide arbeiten gehen, die jetzt wieder die Kinder zu Hause haben werden im Homeschooling und niemand hat auch nur annähernd daran gedacht, was man tun kann, um das erträglich zu machen. Die Vorschläge gibt es schon lange. Flächendeckende Kindergärten, Ganztagsschulen, hat man immer gesagt, zu teuer. Zu teuer heißt, dass uns das weniger kosten würde im Übrigen, als uns die Auer kostet hat, die jetzt wieder Leute hinaushaut, sich selbst dafür Bonus gibt und irgendwann in ein paar Jahren uns das nächste Mal erpressen wird und dann zu den ersten 500 Milliarden und zur zweiten Milliarde dann noch die dritte Milliarde bekommen wird. Es ist eigentlich relativ einfach, was wir tun müssen. Unser Land steht deshalb an der Spitze der reichsten Länder der Welt, weil wir Österreicherinnen und Österreicher ein bisschen einen Bosch haben, wenn es ums Arbeiten geht. Wir sind sehr fleißig. Wir wollen aber nicht, dass anderen schlecht geht. Wir wollen nur, dass uns halbwegs gut geht und messen das im Vergleich am anderen. Und damit sind wir schon beim Thema Integration. Jahrzehntelang haben wir ihnen eingeredet in der Politik, dass das Ausländerproblem das größte Problem unseres Landes ist. Wieso soll das das größte Problem sein? Sagt Ihnen der Attila Dogotan was, der Don Co. aufgebaut hat. Kennen Sie persönlich in Ihrem Umfeld die vielen, vielen Österreicherinnen und Österreicher mit Migrationshintergrund, die dieses Land mit aufgebaut haben, die täglich in unseren Spitälern stehen, die bei der Müllabfuhr arbeiten und die auf den Baustellen stehen, weil die meisten Arbeiten, die diese Menschen erledigen, sind Arbeiten, für die wir uns längst zu gut geworden sind. Integration bedeutet nicht blind durchs Leben gehen. Integration bedeutet nicht, Probleme in diesem Bereich zu negieren. Integration bedeutet einmal im allerersten Schritt Ehrlichkeit. Und Ehrlichkeit heißt, dass wir in der Politik die letzten 20 Jahre immer von Integration gesprochen haben und auch dafür verantwortlich waren, aber eigentlich nichts dafür getan haben. Warum? Weil bis jetzt in unserem Weltbild Migranten nichts anderes waren als billige Arbeitskräfte, wo wir selbst eigentlich nie den Plan hatten, dass diese Menschen da bleiben. Sie sind jetzt da und wir müssen mit ihnen leben und sie mit uns. Integration bedeutet, dass jedes Kind Deutsch können muss, weil sonst der Bildungserwerb nicht notwendig ist. Integration bedeutet aber auch, dass die Österreicherinnen und Österreicher, die seit sehr langer Zeit leben und es sind sehr viele migrantische Österreicher darunter, die den größten Rassismus entwickeln, ganz offen sagen, jeder bei uns hat eine Chance. Weil im Moment haben wir eine Situation, wo du als andersfarbiger Mensch in Österreich keine Chance hast. Und dann brauchen wir eine ehrliche Debatte, wer in Österreich überhaupt ein Ausländer ist für uns, weil ich glaube nicht, dass sie Deutsche, Dänen, Franzosen, Norweger als Ausländer sehen. Ausländer sind bei uns immer nur andersfarbige Leute aus der Türkei, Leute aus Afrika, aber das war es. Nicht einmal die Chinesen und Japaner, die Hallstatt fluten, werden von uns als Ausländer, sondern als Geldbringer gesehen. Wir brauchen also eine Gesellschaft, in der sich Leistung auszahlt, in der Verantwortung für den anderen im Rahmen von Solidarität übernommen wird, wo niemand gleicher ist als der andere und wo wir vor allem Menschlichkeit haben. Denn bei allen politischen Unterschieden, die Sie zu Hause wahrscheinlich diskutieren, die viele Menschen in unserem Land haben, ist es doch so, dass wir unter dem Strich eh alle dasselbe wollen. Nämlich das gute Leben für alle. Und da ist Neid, wenn man am Nachbarn schaut, wahrscheinlich nicht der beste Ratgeber. Bauen wir doch ein Land, und so schwer ist es nicht, wo sich Leistung auszahlt, wo unsere Kinder die bestmögliche Bildung haben, wo wir die Tiere aus diesen Vernichtungsfabriken befreien und wenn wir genau darauf schauen, was bei uns eigentlich am Döller Land. Schauen wir darauf, dass die Leute, die heute geboren werden oder die jetzt gerade in der Pubertät sind oder zu studieren begonnen haben, auch noch eine Chance auf eine Pension haben, von der man leben kann. Organisieren wir Vermögen, Grundbesitz durch ein kluges Steuersystem neu und geben jedem Österreicher die Chance, ein Eigenheim zu besitzen all along und sorgen wir dafür, dass es ein Land ist, von dem jeder weiß, wenn ich was leisten will, dann sollte ich nach Österreich gehen, weil dort ist Leistung der wichtigste Wert und nicht der Zufall und das Glück, in eine richtige Familie geboren worden zu sein oder geerbt zu haben. All das ist möglich, all das ist schaffbar. Niemand sagt, es ist einfach. Aber niemand sagt, dass unser großartiges Land das nicht schaffen kann. Alles Gute zum Geburtstag, Herr Bundeskanzler. Bussi. Fussi.
Die heutige Ausgabe von Bussi Fussi wird Ihnen präsentiert von kappa.net, dem bestesten Internetdienstleister Österreichs. Mindestens.